Dieser Podcast wird euch präsentiert von
UFM
103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB
und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und abschweifenden Plaudereien über Orte und Zeiten. Und zwar die Zeiten, in denen wir leben und die Orte, an denen wir leben. Wo lebt ihr denn eigentlich und wann lebt ihr denn eigentlich? Ja, wahrscheinlich heute. Und wo würdet ihr denn gerne leben, wenn ihr euch aussuchen könntet, wo ihr lebt? Und wann würdet ihr gerne leben, wenn ihr euch aussuchen könntet, wann ihr lebt? Und vielleicht seid ihr ja mit allem zufrieden, lebt gerne, wo ihr lebt und lebt gerne, wann ihr lebt, also heute. Und könnt mal erklären, warum ihr damit zufrieden seid, warum ihr vielleicht Werbung machen würdet für Zeit und Ort, in der und an dem ihr euch befindet. 0800 80 5x5 ist unsere Nummer dazu. Und ich spreche mit Christian aus Fürstenwalde in Brandenburg. Hallo Christian.
Hallo Holger.
Wo würdest du denn gerne leben?
Also momentan bin ich eigentlich hier in Fürstenwalde auch ganz zufrieden, weil für meinen beruflichen oder ja, für meinen beruflichen Werdegang der perfekte Ort ist an sich.
Ja, aber du wohnst in der DDR, da gibt's doch keine Arbeit.
Nö, die hole ich mir dann einfach aus Berlin.
Ach so, ich musste das jetzt das sagen für die westdeutschen Hörer, die wir jetzt gerade dazugeschaltet haben, weißt du?
Ach so, ja, genau, ja. Ja, Dunkeldeutschland.
Aber ja, genau, nicht mal fließend Wasser, kein fließend Wasser, nix. Ja? Ausgestorben, Tumbleweed.
Also, so wie denn der erste Anrufer, ich habe den Namen schon vergessen, gesagt hat,
Michael.
Michael, genau, dass wir im Allgäu noch auf den Bäumen wohnen, also sieht es hier eigentlich auch nicht mehr aus. Und ja, eigentlich sind wir schon genauso, also ich war selbst schon oft im Westen gewesen, im Westen, also in Hessen und Kassel. Und da sieht es teilweise schlimmer aus als hier, muss ich ehrlich sagen.
In Hessen, ja. In Nordhessen sieht es schlimmer aus als in, was ist denn das, Ost, Süd, Süd, Ost, Ostbrandenburg, oder? Ist es schon Ostbrandenburg?
Ja, ist schon?
Ja, okay.
Ja.
Also in Nordhessen sieht es schlimmer aus als in Ostbrandenburg.
Ja, teilweise schon. Also die gerade die kleinen Städte, gerade wenn du so durch die Ortschaften unter 40.000 Einwohner fährst, dort sieht es teilweise schlimmer aus als in unseren kleinen Ortschaften.
Inwiefern sieht es, also ich meine, also was mir auch immer wieder auffällt, ist, also ich fahre ja Motorrad und bin dann natürlich halt viel über so, ne, Dörfer und sonst wie im Sommer. Was mir schon auffällt, ist, dass zumindest was so Brandenburg angeht, Teile von Mecklenburg-Vorpommern kenne ich auch mit dem Moped, die Ortsdurchfahrten und die Ortskerne sind alle sehr schön saniert. Also die Straßen sind in einem besseren Zustand als in manchen Kommunen in Westdeutschland. Das fällt mir auf.
Das teilweise schon. Aber dafür sind die Landstraßen umso schlechter.
Stimmt.
Größtenteils hier.
Stimmt, und da ist es cool.
Wahrscheinlich da kompensiert sich das mit den Ortskernen. Aber du hast schon recht. Gerade auch im nördlichen Brandenburg bin ich auch schon oft rumgefahren und da sind die Orte relativ gut saniert und auch die Ortskerne. Gerade von den alten historischen Gebäuden auch gut saniert. Und im Westen ist es teilweise so, sind teilweise mit runtergekommen aus. Die haben zwar schöne Fachwerkhäuser, Fachwerkgebäude und auch schöne alte Innenstädte, aber.
Fragt man sich auch, wofür haben die eigentlich ihre Kohle ausgegeben, ne?
Fragt man sich auch, ja. Irgendwie.
Na, die da wohnen, sagen, sie hätten es für den Osten ausgegeben, aber das stimmt natürlich nicht.
Also, das fangen wir mal gar nicht erst an.
Ja, das sagen die ja auch nur.
Ja.
Du sagst, momentan bist du mit Fürstenwalde zufrieden.
Relativ. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Wo ist denn die Grenze? Also wann würdest du aufhören, mit Fürstenwalde zufrieden zu sein?
Wenn ich in Anführungsstrichen mich zur Ruhe setze, wenn ich mir aussuchen kann, wie ich meine Zeit verbringen kann und wo ich meine Zeit verbringen kann.
Aber das kannst du dir doch immer aussuchen.
Ich muss mir so vorstellen, ich bin selbstständig und ich habe noch einige Ideen, die ich gerne realisieren würde wollen und versuche die Zeit halt, die mir gegeben ist, noch zu nutzen, dass ich dann irgendwann sage, okay, ab hier an, Schluss, ich schmeiß alles hin, verkaufe meine Firmen oder wie auch immer, lass mich auszahlen und fange dann quasi den nächsten Lebensabschnitt an. Und für den Lebensabschnitt möchte ich mir gerne aussuchen, wo ich die Zeit verbringe und wie ich sie verbringe vor allen Dingen.
Das heißt, du möchtest dann auch irgendwann sagen können, ich bin jetzt nicht mehr gezwungen, Erwerbsarbeit zu leisten.
Richtig.
Okay.
Ich versuche jetzt gerade die Zeit meines Lebens zu nutzen, um so viel wie möglich von den Visionen wahrzunehmen, die ich mir gestellt habe, also meine Ziele zu verwirklichen und damit natürlich auch eine finanzielle Absicherung zu erreichen und dann den nächsten Lebensabschnitt einzugehen und das alles nachzuholen, was meinetwegen jetzt auf der Strecke geblieben ist. Zum Beispiel Weltreisen oder irgendwelche Aktivitäten nachgehen, zu denen man so gekommen ist.
Da habe ich einen, heute in der Kommentarspalte eines Blogs einen total geilen Kommentar gelesen, der gerade wunderbar passt, weil du Mitte 20 bist und sagst, du willst jetzt hier irgendwie nochmal Vollgas geben. Der Kommentar lautete und war von jemandem, der älter ist, schon. Unter 30 lässt man sich von Karrierechancen noch besoffen machen. Dabei hätte man da noch die Zeit, sich zweckfrei weiterzubilden.
Das ist richtig. Da hat er irgendwo richtig recht, das stimmt allerdings. Wenn ich viele von meinen Mitmenschen sehe, die in meinem Alter sind, die gehen die ganze Sache noch viel lockerer an. Die hängen noch mitten im Studium und wissen danach nicht wohin und auch mal gucken und hier und da. Und wenn ich dann meine eigene Situation wieder beäuge, dann geht man auch so, eigentlich macht es zu viel. Eigentlich hast du noch Zeit.
Genau, wenn du dann irgendwann, aber, also je nachdem, wie lange du brauchst, um erwerbsarbeitsunabhängig existieren zu können, tut dann das Knie weh, ne?
Da habe ich auch schon gedacht, ja.
Was für ein Geschäft hast du eigentlich überhaupt?
Ich baue Holzmöbel.
Du baust Holzmöbel?
Ja, ich bin kein Schreiner oder Tischler, nicht gelernterweise, sondern ich habe das alles so autodidaktisch mir selber beigebracht. Und du musst dir so vorstellen, das sind keine normalen Holzmöbel, wie man so halt bei Ikea zu kaufen kriegt oder in jedem x-beliebigen Möbelladen, sondern das nennt sich Wildholzmöbel.
Wildholzmöbel?
Genau. Stell dir vor, du gehst in den Wald und siehst Sträucher, Bäume und größere Äste und kannst dir daraus vorstellen, irgendwie ein Möbelstück zu machen. Zum Beispiel ein Stuhl, der nur aus Ästen besteht. Aha. Und dann mit einem Korbgeflecht versehen ist oder ein Tisch, der zwei
ja, ich
große
gerade mal, ich habe gerade mal hat. Wildholzmöbel gegoogelt und guck mir die Bilder an, die es da so gibt. Da gibt's einen Markt für. Das ist, also ich muss dazu sagen, es ist überhaupt nicht mein Stil. Also ich bin unglaublich Bauhaus vernarrt. Also klare Kanten, Funktion, ne, Form follows Function. So, also es ist ja das genaue Gegenteil von dem,
richtig,
was du tust.
Ja, du kannst damit auch nur ganz zwischen das Klientel ansprechen. Und dafür gibt's einen Markt, der ist zwar hier nicht so etabliert wie im Süden. Gerade so was die Region Bayern, Österreich und Schweiz angeht, da gibt's einige mehr von diesen Wildholzwerkern. Und selbst da hast du dann halt nur ein bestimmtes Klientel, was sich darauf einlässt. Meistens die Leute, die in irgendwelchen rustikalen Häusern schon wohnen und einfach ein Faible für die Einrichtung haben und auf Holz stehen. Und die kriegst du dann ran. Und das ist aber genauso, musst du dir ähnlich vorstellen, wie ein Kunsthandwerk halt. Ja. Du kannst dafür mehr Geld verlangen, als für normale abgerichtete Holzmöbel, die in deinem quasi Bauhaus die sind.
Klar.
Weil das ist in irgendeiner Weise auch Kunst ist.
Klar, Bauhaus ist ja auch dazu gedacht, in Massen produziert zu werden, ne?
Richtig.
Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
Oh, da muss ich erst mal ein bisschen ausholen.
Hol bitte aus. Ich finde solche, also das ist auch, ich weiß nicht so, ja, ich verkaufe Computer oder ich mache Radiosendungen oder so. Das ist ja relativ naheliegend, wie man drauf kommt. Aber wie kommt man darauf, aus gefundenem Holz Möbel zusammenzubauen und die dann auch noch zu verkaufen? Das finde ich schon spannend. Außergewöhnliche Geschäftsideen.
Ja, ich habe noch ein paar mehr davon im Petto, die kann ich jetzt nicht alle preisgeben, sonst sind die vorher weg, bevor ich sie selber wahrnehmen kann. Ja. Und zwar habe ich BWL studiert, in Fachrichtung Tourismus aber, und habe mir dann irgendwann gegen Ende gedacht, so irgendwie ist so ein Angestelltenverhältnis irgendwie nicht so, was ich möchte, auch gerne. Und habe mir überlegt, so, man müsste sich irgendwie selbstständig machen können, aber mit irgendwas, was noch sonst keiner vorher gemacht hat, das war meine Prämisse. Will ja nicht irgendwie noch einen Dönerladen irgendwo hinstellen, wo schon 5 andere stehen. Weil da ist die Konkurrenz zu groß und da ist der Druck zu groß, sich irgendwie behaupten zu müssen. Deswegen der Erste sein. Und damals war die Idee, ging immer noch in Tourismus. Da ging es um einen speziellen Reiseveranstalter, den ich gerne machen wollte. Oder immer noch vorhabe. Also der Weg dahin wäre zu steinig gewesen und da muss zu viel noch reingelegt werden, zu viel Kontakte geknüpft werden, zu viel zu viel Recherchearbeit gemacht werden, bevor ich davon überhaupt leben kann, überhaupt einen Cent dabei rauskriege. Mhm. Also musste eine schnellere Idee herholen. Sich davor noch nach einem Arbeitgeber umzusehen und einen Vollzeitjob anzufangen, hätte wieder alles durcheinander gebracht. Dann hätte man keine Zeit gehabt, sich an eine Planung zu begeben.
Ja.
So, und der Freund von meiner Mutter ist auch in diesem ähnlichen Gewerbe beschäftigt. Der baut zum Beispiel Vollstammhäuser. Kannst du ja vielleicht auch gleich mal googeln.
Wie heißen die? Vollstammhäuser, also
genau.
nicht aus Paneelen, Nut- und Federbrettern gemachte Häuser, sondern aus Stämmen, Bäume, die aneinander geknallt werden.
Richtige Bäume, richtig. Und dieser Stil kommt aus Kanada.
Ah ja.
Und der sitzt auch hier im Rheinland von Berlin, genau wie gesagt in Wenzel, so einem kleinen Ort. Da fährst du quasi auch dran vorbei, wenn du auf der Autobahn fährst. Und über den bin ich dann gekommen. Der hat teilweise auch ein paar kleinere Möbel gebaut, beziehungsweise seine Angestellten. Und ich habe mir nur gedacht, so, coole Idee, ja, eigentlich. Die gab es vorher noch nicht. Und ich würde das gerne auch verfeinern noch mit Elektronik und mit LEDs und Beleuchtungselementen, um da halt noch ein bisschen Moderne mit reinzubringen, auch in diesen rustikalen Stil.
Kannst du davon komfortabel leben, in Saus und Braus oder gerade so?
Nee, gar nicht. Momentan gar nicht. Ich muss dir überlegen, ich mache das jetzt seit April letzten Jahres eigentlich offiziell. Mhm. Und es befindet sich alles noch im Aufbau. Ich habe zwar meine eigene Internetseite und habe auch auf der Wander eine Verkaufsplattform, aber leben kann ich davon nicht. Was ich momentan mache, ist
bist noch in der Investitionsphase gleichsam.
Richtig, genau. Okay. Querfinanzieren. Mhm. Und wo wir gerade wieder beim Thema waren, ich bin momentan gerade noch bei Groupon angestellt.
Hattet ihr gerade das Thema gemacht?
Ah, ja. Ja, und die sind übrigens an die Börse gegangen. Ich glaube, 2010 war das.
Nee, das war nee, wollten die nicht letztes Jahr erst?
Es war irgendwie, als ich mich da beworben habe, irgendwie eine Art Einstellungsfrage. Die muss man nicht unbedingt beantworten können, aber die Frage war stand zur Debatte und die sind an die Börse gegangen. Aber ich frage mich nicht genau wann. Deswegen haben sie das irgendwie gesagt. Ja, freiberufliche Tätigkeiten halt. Und damit versuche ich das quer zu finanzieren, mir halt so ein bisschen Maschinen anzulegen und Werkzeug anzulegen dafür und ganze Werbemittel zu finanzieren und dann mal irgendwann davon auch leben zu können. Von den Gedanken, dass ich mich komplett von dieser Holzsache ernähren kann, bin ich natürlich schon abgekommen.
Weil, wieso? Könnte doch sein. Also passiert ja immer mal, dass dann auf einmal irgendwie sich alle denken, so oh, krass, sowas will ich jetzt haben und kaufen dir den Laden leer. Ne?
Schon, aber du musst dir doch vorstellen, das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Du musst ja auch die Arbeit reinstecken, das alles zu bauen.
Ja.
Und dann kommst du zu nichts anderem mehr.
Naja, es sei denn, du stellst dir halt Leute ein irgendwann.
Richtig, aber das ist dann wieder ein großer Sprung. Das ist ja der Sprung von Alleinunternehmer zu Angestellten, ist ja schon mehr als zwei, drei Stufen. Da musst du schon vorher genauestens überlegen. Und,
ja.
Und sobald du dann, das ist nämlich das Problem, was ich mir auch immer überlegt habe, jeder Selbstständige, der so Maler, Klempnermeister ist oder so, die arbeiten irgendwann nur noch da drin, in ihrem System.
Ja.
Die arbeiten nicht mehr an dem System, sondern in dem System.
Mhm.
Und können sich nicht mehr entwickeln. Also du denkst da nichts anderes mehr, weißt du? Du hast die ganze
Ach so,
Zeit
ja, deinen, so meinst du, okay.
Du bist jeden Tag nur damit beschäftigt, irgendwie das Geschäft am Laufen hält und kommst nicht mehr dazu, denn so ein bisschen Freigeist walten zu lassen und irgendwie dich entwickeln zu können, neue Ideen zu verwirklichen. Und da möchte ich nicht hinkommen. Dann lieber ab und zu mal wieder eine freie berufliche Tätigkeit machen und die ganze Sache ruhen lassen, um wieder auf andere Gedanken zu kommen, neue Leute kennenzulernen und wieder neue Projekte anzuschieben, als dass man irgendwann in seiner eigenen Existenz versickert.
Hast du denn deine laufenden Kosten so weit runterskaliert, dass du dir das erlauben kannst, auch im Zweifelsfall dann mal ein halbes Jahr gar kein Einkommen zu haben?
Nee, also das kann ich mir nicht erlauben. Ich muss schon mindestens den halben Monat lang arbeiten. Und wenn man so freiberufliche Tätigkeiten macht, dann ist der Standardlohn so 10 Euro die Stunde.
Mhm.
Und wenn du einmal irgendwo drin bist, bei vielen Agenturen, dann kannst du dich eigentlich für Aufträge nicht retten. Dann kommen die Anfragen ganz automatisch. Dann fragt jemand an, hast du morgen Zeit, hier da mal aufzubauen oder hier mal den Chauffeur zu spielen oder weiß der Geier. Ja. Und wenn du dich da irgendwo auch bezahlt gemacht hast und die deine Qualität zu schätzen wissen, dann wirst du auch gefragt.
Mhm.
Du kommst da gut rum und ich habe halt eigentlich immer Probleme, mir die Tage freizuhalten, um zu irgendwas anderem zu kommen, außer zum Arbeiten.
Ja, wobei du dann ja auch wieder in so einem System stehst. Ja, okay, aber du siehst viele verschiedene Dinge, ne?
Genau, ich versuche trotzdem noch ein paar andere Eindrücke zu kriegen, andere Leute kennenzulernen, mal mein Arbeitsumfeld wieder zu wechseln, um rauszukommen. Okay?
Mhm.
Und zwischenzeitlich auch vielleicht auch mal ein, zwei Tage frei zu haben, um erstens hier zu Hause bei mir, ich habe Haus und Hof und Hund und allen möglichen Zeug, um da wieder nachzukommen und zweitens, um mich dann vielleicht auch an irgendwelche konzeptionellen Dinge zu setzen und da mal wieder anzuschließen.
Haus und Hof und Hund und Zeug. Das gefällt mir.
Ja.
Christian, ich danke für deinen Anruf. Wir sind sehr weit abgeschweift, aber es war wieder sehr lehrreich für mich.
Oh, schön zu wissen.
Wo willst du denn mal leben noch? So als letztes Wort darfst du noch sagen, wo du lieber leben würdest, wenn du überhaupt irgendwo lieber leben würdest.
Ja, ich würde gerne noch Neuseeland auswandern, wenn ich irgendwann könnte. Das
Warum?
Ist das einzige Land, das mich so richtig interessiert, so richtig reizt, dass es auf dem ganz kleinen Raum, den es zu bieten hat, so viel natürliche Vielfalt wie möglich bietet. Mhm. Und auch wie meiner Meinung nach das einzige Land ist, was vom sozialen System her irgendwie tragbar ist noch. Also sie haben kein so ein Sozialsystem wie wir in Deutschland, klar, aber dafür trägt die das da. Man kommt da nur hin, wenn man entweder sich selbst versorgen kann oder Arbeit nachweisen kann. Mhm. Und da sitzt keiner dem Staat auf der Tasche irgendwie. Das finde ich, ist ein ganz vernünftiges System, um da irgendwie alt werden zu können. Und
was ist daran vernünftig, keine soziale Absicherung zu haben?
Na, die habe ich ja dann, wenn ich da auswandere. Das ist ja das, worauf ich hinausarbeite, dass ich sagen kann, okay, guckt hier, ihr braucht mich nicht sozusagen absichern, mir kommt für den Rest meines Lebens klar. Oder ich kann sagen, ich kenne da jemanden, bei dem kann ich arbeiten und dann kann ich dem Staat dienlich sein dort.
Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst.
Richtig, genau.
Christian, ich danke dir.
Klar.
Gute Nacht, tschüss.
Bis dann.
Hört die Late Line, seid eingeladen anzurufen unter 0800 80 5 mal die 5. Es geht heute Abend um den Ort, an dem ihr lebt und die Zeit, in der ihr lebt. Lebt ihr da gerne? Und wenn ja, warum? Und da würdet ihr gerne woanders leben oder wann anders leben? Der Manfred ist dran. Hallo Manfred.
Ja, grüß dich.
Manfred, wann würdest du denn gerne leben?
Ja, ich würde gerne in der Zukunft leben.
Warum gefällt dir die Vergangenheit denn nicht?
Oder die Gegenwart.
Ich bin ja auch bescheuert. An die Gegenwart habe ich gar nicht gedacht. Ich könnte jetzt natürlich versuchen, irgendwie so ein Pseudophilosophisch, naja, Gegenwart gibt's ja eigentlich gar nicht, weil in dem Moment, wo wir das Wort Gegenwart sagen, ist die Gegenwart ja schon Vergangenheit geworden.
Okay.
Also hatte ich recht, QED. So.
Das ist richtig. Okay.
Aber meine Frage sollte eigentlich lauten, warum gefällt dir die Gegenwart denn nicht gut genug?
Mir gefällt sie schon, aber ich finde langsam, die Menschheit ist irgendwie an so einem Scheideweg mit den ganzen Religionen, die ganzen Religionskriege und alles. Der Islam, der gegen die Christenheit ankämpft und die Juden in Israel, die drehen auch so langsam am Rad und werden immer extremistischer und ich finde.
Und die Christen werden auch immer extremistischer. Und die Christen werden auch immer extremistischer. Alle werden immer extremistischer.
Ja. Und ich bin irgendwie inspiriert von Science-Fiction-Filmen. Ich gucke gerne Science-Fiction-Filme und ich würde gerne einfach mal auch in einem Raumschiff sitzen und fremde Planeten erforschen und durchs Weltall düsen und das ist eigentlich.
Und du denkst, also ich höre daraus, dass du so ähnlich wie Hans Küng, dieser Schweizer Theologe, der sagt, es gibt keinen Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Dass du gehst auch davon aus, dass in der Zukunft Religionsfrieden herrscht. Dass wir entweder Religion überwunden haben als Phänomen oder aber die Religionen miteinander klarkommen.
Also solange es Religionen an sich gibt, denke ich mir, wird es immer diese Auseinandersetzung geben. Und eigentlich ist für mich die Vorstellung der Zukunft, dass alles auf naturwissenschaftlicher Basis sozusagen fundiert ist und eigentlich für Gott und eine übergesinnte Macht eigentlich gar kein Beweis da ist und somit das gar nicht ja im Raum stehen würde, das überhaupt ins Spiel zu bringen, das Ganze.
Siehst du, also das ist so eine Utopie, ne? Das ist ja, ja, auch in weiten Teilen ist das ja auch meine Utopie. Ich habe ja auch mein Problem mit Religion und wünsche mir natürlich, dass das in der Zukunft besser wird. Aber wie realistisch würdest du das einschätzen, dass das in der Zukunft, wenn wir in der Lage sind, durch den Weltraum zu durchmessen, wie realistisch ist es, dass wir dann noch keine Religion mehr haben?
Ich gucke auch gerne so Dokumentationen und wenn man sich so die Dimensionen ansieht des Weltalls und dass man Lichtjahre unterwegs sein muss, um schon in eine andere Galaxie zu kommen und irgendwann kommt man sicherlich so an den Punkt, wo man sagt, oh, das ist irgendwie so unendlich und automatisch kommt man vielleicht ins Philosophieren und dann auch an irgendwelche übersinnlichen Sachen zu glauben. Das glaube ich schon, dass das so kommen würde. Aber weiß ich nicht. Wie ich mich dann, ich sehe das eher eigentlich immer von der naturwissenschaftlicher Seite aus und könnte nie sagen, das hat jetzt eine übersinnliche Macht erschaffen, sondern ich würde halt immer weitergehen sozusagen, immer weiter forschen.
Was schätzt du, wann wir so weit sind, dass wir tatsächlich Raumfahrt betreiben? Also ernsthaft Raumfahrt, nicht diesen Killefit, den wir da gerade machen. So mal ein Satellitchen hochschicken, mal zum Mond oder so, das ist ja Kinderkram.
Das ist Kinderkram.
Warum sind wir eigentlich noch nicht auf dem Mars? Was sind wir eigentlich für Schwächlinge? Warum sind wir noch nicht auf dem Mars?
Ich weiß auch nicht. Der Mond war vor 40 Jahren...
42 Jahre ist es her.
42 Jahre, kein Problem. Und die Technik hat sich so rasant weiterentwickelt und wir sind noch nicht mal wieder auf den Mond gekommen. Ja.
Ist aber auch anfälliger. Ist auch anfälliger geworden, die Technik. Ne? Wer weiß, ob das heute noch so wunderbar klappen würde.
Interessant. Ja, also das wundert mich so ein bisschen. Und ja, also ich denke mir, das wird schon, wenn überhaupt, die Menschheit an sich noch so lange überleben wird, noch ein paar tausend Jahre dauern, bis man überhaupt so weit ist.
Ja, dann kriegen wir es nicht mehr mit. Würdest du gerne so lange leben können? Würdest du gerne?
Nee.
Unsterblich sein ist doof.
Wenn alle unsterblich wären.
Nee, nur du.
Nur ich.
Ja, nee. Highlander.
Nee, also ich möchte nicht miterleben, wie alle um mich rum wegsterben. Das ist eine Vorstellung.
Oh, stimmt. Daran denke ich immer gar nicht, wenn ich sage, ich würde gerne unsterblich sein.
Wenn jeder stirbt, alle sterben um dich rum irgendwann mal.
Ja.
Und du überlebst immer weiter, musst dir neue Beziehungen aufbauen und dergleichen. Und das würde vielleicht auch deprimierend sein.
Ja. Okay, dann revidiere ich meine Meinung zum Unsterblichsein. Ich wäre gerne unsterblich, wenn alle Leute, die ich cool finde, auch unsterblich wären. So, das ist dann die Bedingung.
Ja, das wäre cool, aber weiß ich nicht. Dann mag man einen dann nicht mehr so und schon ist er auch unsterblich und man hat einen unsterblichen Feind oder so. Das könnte auch natürlich so sein.
Das könnte auch sein, aber dann ist halt wirklich Highlander, ne? Dann hast du eben so coole Schwertkämpfe und so. Das hat ja auch was für sich.
Na gut, da bin ich dann, weiß ich nicht, ob ich dann so bewandert bin im Schwertkampf, ob ich dann überhaupt...
Wenn du 1000 bist, da hast du so viel Langeweile gehabt zwischenzeitlich, da hast du dir auch Schwertkämpfen beigebracht.
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich. Manfred, ich danke dir.
Ja, bitte, gerne.
Na, gute Nacht, tschüss.
Jo, tschüss.
0880, 5 mal die 5. Wann würdet ihr gerne leben, wenn ihr woanders... Nee, wann anders leben können... Könnt, wenn ihr, ne, ihr wisst schon, wenn ihr wann anders leben könntet. Und wo würdet ihr gerne leben? Wo lebt ihr denn überhaupt? Ist es gut? Ist es so gut, dass ihr anderen empfehlen würdet, genau da auch zu leben, wo ihr lebt? Ist die Zeit, in der ihr lebt, so gut, dass ihr anderen empfehlen würdet, genau dann zu leben, wann ihr auch lebt? 0880, 5 mal die 5. Steffen aus Stuttgart, hallo.
Guten Abend, Holger.
Wie ist es denn so in Stuttgart? Neuer Bahnhof und so, ne?
Ach, darüber möchte ich nicht mehr reden. Das geht mir jetzt echt am A... vorbei.
Ja, das geht's den Leuten, die außerhalb von Stuttgart wohnen, eigentlich schon immer. Entschuldigung. Ja.
Nee, ich habe genug darüber in der Late Line geredet. Irgendwann reicht's auch.
Echt, du hast hier immer agitiert, oder was?
Mhm.
Ah, das heißt,
irgendwann reicht's auch.
Du bist einer von den Parkschützern gewesen, die jetzt trotzdem in die Röhre gucken, oder wie?
Nein.
Andersrum. Bahnhofbefürworter.
Ich war dagegen.
Gegen den Bahnhof.
Ja, aber ja. Ich möchte nicht mehr drüber reden.
Ist schon klar.
Es geht mir jetzt einfach.
Nee, das kann dir nicht am Arsch vorbeigehen. Du lebst in Stuttgart. Das ist halt einfach, das ist, ja, du hast aber, halt vor der Haustür. Ne?
Also. Ja, aber jetzt irgendwann kann ich es auch nicht mehr hören.
Das kann ich mir vorstellen.
Schalte ich weg.
Kriegst du es denn noch geregelt, mir zu sagen, wie der Stand der Dinge ist, oder hast du auch darauf keinen Bock? Ich kann mir das auch zusammen googeln. Wenn du sagst, ich hab echt keinen Bock mehr, dann google ich mir das zusammen. Kein Problem.
Kannst du auch zusammen googeln.
Okay, dann google ich es mir zusammen. Lebst du denn gerne in Stuttgart, auch wenn das die Stadt deiner größten Niederlage ist? Sonst, ja. Okay, ich höre auf mit der Scheiße. Ich weiß, es ist assi. Lebst du gerne in Stuttgart? So.
Also sonst ja, wenn der Bahnhof nicht wäre.
Jetzt hast du damit angefangen.
Ja, aber wir haben uns ja irgendwie auf dieses Thema spekuliert.
Spekuliert?
Ja. Ja, wir haben sind irgendwie, weil ich aus Stuttgart komme, irgendwie sind wir gleich wieder auf das Thema.
Ja, immer wenn das habt ihr Stuttgarter jetzt davon. Das wird euch, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass euch das die nächsten 10 Jahre oder sowas, wenn nicht noch länger, wie an Schuhen kleben wird, als wärt ihr in Hundescheiße getreten. Da bin ich echt fest von überzeugt. So, Stuttgart, ach, der Bahnhof, ne? Ja, der Bahnhof. So.
Das ja, aber ist, uns geht's jetzt auch wirklich dann, wie schon gesagt, da dran vorbei.
Was macht Stuttgart denn so lebenswert eigentlich?
Ja, wir haben Bei uns kann man sich gut leben lassen. Wir haben tolle Wiesen, wir haben tolle Sehenswürdigkeiten, wir haben schönes Grün.
Ja, das haben die anderen auch, oder?
Ja. Aber ich meine, wir haben halt wirklich viel zu bieten. Und deshalb lebe ich auch gerne in Stuttgart.
Kannst du dir vorstellen, irgendwann woanders zu leben?
Mhm, irgendwann schon. Also jetzt nicht, dass ich irgendwann nicht mehr gerne in Stuttgart leben möchte, aber irgendwann möchte ich auch mal raus. Ich möchte auch mal was anderes sehen. Ich möchte gerne mal woanders leben. Ich möchte auch mal andere Sehenswürdigkeiten mal sehen.
Ja, das kann man ja dann auch so touristisch, kriegt man das ja hin. Also Sehenswürdigkeiten ist ja was, wo man schnell mal hinfahren kann. Kannst du schon absehen, wie lange du es in Stuttgart aushältst oder was passieren muss, damit du die Zelte abbrichst?
Weiß ich noch nicht, darüber habe ich mir ja keine Gedanken gemacht momentan. Auf jeden Fall möchte ich das in naher Zukunft mal machen. Einfach mal raus, weil Stuttgart ödet mich dann langsam mal wirklich an. Man kennt ja jede Ecke und jeden Ort. Und ich meine, man muss auch mal andere Sachen mal kennenlernen.
Wo würdest du denn dann hinwollen? In Deutschland bleiben oder ganz raus?
Auf jeden Fall mal innerhalb von Deutschland und dann auch mal außerhalb, wenn es möglich wäre.
Wohin würdest du?
Vielleicht auch mal, also auf jeden Fall mal eine Großstadt. Zum Beispiel Berlin würde mich reizen.
Ja, es gibt ja keine andere in Deutschland.
Ja.
Wieso? Naja, München. Also, nichts gegen München. Ich würde echt viel dafür geben, in München zu leben. Nichts gegen Hamburg. Ich würde echt viel dafür geben, in Hamburg zu leben. Aber Berlin ist die einzige Großstadt.
Köln ist doch auch eine Großstadt.
Ich komme aus Köln. Berlin ist eine Großstadt, Köln nicht.
Okay.
Das ist vielleicht juristisch gesehen eine Großstadt, aber das sind halt keine Großstädte. Da ist halt, ja, die kannst du halt super zu Fuß durchmessen und so. Ich habe in den anderen Städten, also ich habe in Köln gelebt, da komme ich her. Ich habe in Frankfurt gelebt. In Hamburg habe ich nicht gelebt. Das kenne ich nur von Besuchen und ich lebe gerade in Berlin. Und München kenne ich auch nur von Besuchen, aber ich habe nirgendwo das Gefühl, dass es eine Großstadt ist, außer in Berlin. Und ich bin gar nicht so ein Berlin-Feind. Eigentlich mag ich Berlin gar nicht so gerne. Also ich habe sehr viel an Berlin auszusetzen. Aber es ist trotzdem die einzige Großstadt, wie ich finde.
Aber ich meine auch, Berlin hat auch ein bisschen mehr zu bieten als so andere Städte.
Bleibt halt nicht aus. Ne? Wir haben 3,5 Millionen Einwohner, da bleibt das echt nicht aus.
Ja. Aber da ist halt das Zentrum, das Brandenburger Tor und ja, die Merkel hat dort ihren Sitz.
Da sitzt sie.
Ja.
Und im Ausland, wo würdest du im Ausland gern leben?
Also da würden mich auch so Städte wie Paris oder London reizen.
Also richtige Großstädte und nicht so Aushilfsgroßstädte wie Berlin halt, ne?
Ja.
Weil wenn man mal durch London läuft, weiß man, dass Berlin auch keine Großstadt ist. Das ist ein bisschen das Problem.
Ja, es ist irgendwie einfach schön. Mein Stuttgart kennt man jetzt dann wirklich, wenn man dort lange Zeit wohnt, also in- und auswendig. Und wenn man halt nach Berlin kommt, dann ist es halt ungewohnt. Dann muss man, wie in jeder Stadt, muss man sich erstmal einen Stadtplan besorgen und dann erstmal durch die Stadt schlendern und gucken, wo alles ist und wo man alles findet. Ja.
Und die Zeit, in der du lebst, ist die in Ordnung?
Gegen die Zeit habe ich jetzt eigentlich nichts.
Ja, dann danke ich für deinen Anruf.
Kein Problem.
Nacht, Steffen.
Schöne Nacht noch, Olgi.
Tschüss.
Ciao.
0800 80 5 mal die 5. Würdest du gerne woanders leben? Würdest du gerne wann anders leben? Wann denn eigentlich? Gucken wir nochmal. Micha aus Berlin-Spandau. Nee, Spandau bei Berlin. Entschuldigung.
Nicht,
ich wollte nicht so unhöflich sein. Ja, es tut mir leid.
Der kriegt das nicht im Backen, ey.
War, ja, wieso? Ja.
1100?
1100?
Ich nicht. 1100.
11? Mit Ö?
Hör zu.
Okay.
1100 ist Spandau zum ersten Mal erwähnt worden.
Ja.
Und Berlin ist 1200 das erste Mal erwähnt worden. Also ja, ist Spandau eher als Berlin da gewesen.
Na und?
Dann heißt es nicht mehr Spandau bei Berlin, sondern Berlin bei Spandau.
Ja.
Und damit haben wir das jetzt geendet.
Damit haben wir das nicht geendet, ja? Weil
beendet. Wenn
wir beendet, also ja, aber geendet hätte ich irgendwie lustiger. Na gut. ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin vor 15 Jahren, habe ich in Spandau gearbeitet. Das erste Jahr. Auf dem Kasernengelände da, Brookwell-Kaserne.
Schmidt-Knobelsdorf-Straße.
Schmidt-Knobelsdorf-Straße.
Da war Grundy Ufer gewesen.
Genau, bei Grundy Ufer habe ich gearbeitet. Genau.
Echt,
da.
Beim Frauenkreis?
Ja, genau. Und gegenüber war
da
ja...
Da habe ich mal gearbeitet.
Ach echt? Mhm. Was hast du da gemacht?
Ich war da mal Schließer.
Ist ja geil.
Beim Frauenkreis.
Wann denn?
Eher zum, also in der Mitte der ganzen...
Achso, ja, ich war so die ersten 50 Folgen war ich da.
Achso. Nee, ich war danach dann wahrscheinlich.
Und gegenüber, da war ja das Gefängnis, wo Rudolf Hess dann irgendwann verendet ist.
Ja, da wo das Reifenlager ist.
Ja, genau. Genau, und dann, als der dann verendet war, das Nazischwein, haben sie sofort abgerissen, das Gefängnis, und da so einen Gewerbepark draus gemacht. Das fand ich total lustig. Irgendwie so, weg den
Mediamarkt und Aldi.
Mediamarkt und so, genau. Und manchmal kann man aber noch so ein paar Nazis da stehen sehen. Also manchmal gibt es noch so Nazis, die überhaupt nichts mehr im Kopf haben. Die denken, sie gucken sich das jetzt mal an. Und stehen dann da vor dem Mediamarkt und denken an den Führer.
Ja, nee, nicht ganz. Ich meine, vor dem Mediamarkt ja nicht ganz. Ich meine, wenn du draufkommst auf diesen Gelände, auf diesen Zugang, wo der irgendwie neu gemacht worden ist, wenn du da links weitergehst, dann kommst du immer noch zu ein, zwei Häusern, die auch damals dort gestanden haben.
Ja, aber das Gefängnis selber haben sie halt abgerissen.
Das Gefängnis selber haben sie weggerissen, ja.
Wohnst du gerne in Spandau? Das klingt jetzt gerade so. Bist du in Spandau geboren?
Ich bin in Charlottenburg geboren worden, aber ich wohne seit dem dritten Lebensjahr in Berlin-Spandau.
Jetzt also doch Berlin-Spandau. Ha!
Ha!
Komm du mir mal nach Hause. Naja, jedenfalls, als ich dann da, habe ich da halt gearbeitet und hatte so ein paar Freunde, also Berliner auch. Wenn ich denen gesagt habe, also einer meinte, also habe ich gesagt, ich will einen Spandau da draußen. Meinte er wirklich, warte mal, Spandau. Da ist Ikea, ne?
Das fand ich irgendwie. Da gibt es aber mittlerweile noch mal
Ikea. Ja, seit es in der Innenstadt ein Ikea gibt, nämlich in Tempelhof, fährt keiner mehr nach Spandau, ne?
Genau. Ja, gut, okay.
Wohnst du denn da gerne?
Ja, ich denke, ja. Ja.
Weil, also, das ist auch so ein Stadtteil von Berlin, Entschuldigung, ein Stadtteil von Berlin, der sich echt radikal verändert hat in den letzten 20 Jahren, ne?
Ja, man hat mir mal gesagt, also damals hat mir mal jemand gesagt, dass die meisten Spandauer, die wollen dort ihren Job haben, wo sie wohnen. Also am besten eine Tür weiter.
Mhm.
Und so sehe ich nicht. Also ich habe damit kein Problem. Ich habe auch in Babelsberg gearbeitet. Bei dir, da wo du jetzt gerade sitzt.
Hurra.
Ja. Damit habe ich auch kein Problem hinzufahren. Ist.
Willst du denn da mal weg oder willst du da alt werden?
Nee, Spandauer ist schon gut, also da bleibe ich schon. Da bleibe ich schon.
Was ist denn da das Besondere? Mach doch mal Werbung. Warum sollte ich jetzt nach Spandau ziehen?
Kommt drauf an, also wenn du jetzt hierher ziehst, wirst du halt schon erstmal damit konfrontiert werden, dass du denkst, dass die Spandau irgendwie eingebildet sind oder so, weißt du?
Aha.
Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, ich habe mir eine Zeit lang in Kreuzberg-Neukölln verkehrt, am Wochenende meistenteils, am Hermannplatz da unten. Und da hat man es richtig extrem gemerkt, wenn so ein Spandauer dorthin gekommen ist, das war immer eine ganz neue Welt für mich. Die Leute sind ja, die sind cooler gewesen, mit denen konnte man irgendwie besser reden gleich und die waren nicht so komisch, wisst ihr?
Mhm.
Anders, das war einfach anders. Das hat man schon gemerkt. Aber wenn man gesagt hat, man kommt aus Spandau, dann kam natürlich immer so eine Witze, wie hast du Stiefel an und also Gummistiefel an, wisst ihr?
So, also, weil du durch die Spree musst.
Genau.
Ah ja, okay. Nee, Havel.
Havel, genau.
Ich bin ja auch blöd, Entschuldigung.
Nee, das ist kein Problem.
Ich komme ja auch von woanders.
Genau. Aber ich wusste ja nicht, dass du mal Aufnahmeleiter warst.
Ja, in einem anderen Leben.
Hört sich ja immer sehr interessant an. Ne?
Aber das ist auch sehr interessant. Also das hat mir echt Spaß gemacht. Aber Radio ist halt noch schöner.
Ja, aber weil der eine vorhin gesagt hat, dass Aufnahmeleiter, also ich arbeite ja in dem Bereich und da ist es halt wirklich so, dass also dort gravierende Unterschiede gemacht werden. Bei gute Zeiten sage ich erstmal so, da wird eine Folge an einen Tag gedreht.
Ja, klar. A Daily Soap habe ich auch schon gemacht.
Also das geht da ziemlich rucki-zucki.
Das ist ja auch okay. Das ist ja Industriefernsehen und das gehört ja auch so. Das ist ja wie Autobauen. Also sowas
genau.
Wie gute Zeiten, schlecht sein ist genauso wie Autos bauen oder Versicherungen oder irgendwie. Und das ist ja auch okay. Aber dass das bei Filmen, wo es ja dann auch wirklich noch um ein bisschen mehr geht und was insgesamt natürlich auch aufwendiger zu produzieren ist, weil gute Zeiten, da kommst du ins Studio, was machen wir? Atmo 5, machst ein bisschen Licht an, fährst ein bisschen Pumpen rum, also Kameras durch die Gegend. Und dann ist der Fisch im Netz, aber wenn du Film drehst und das irgendwie draußen machst und vernünftig Licht setzen willst und so, da brauchst du echt Zeit.
Ja, wie gesagt, also die Ena hat gesagt 90 Tage, das stimmt doch schon wahrscheinlich.
90 Minuten, 21, was? 19 Tage für 90 Minuten.
Nee, das kann ich, nee, das stimmt nicht. Das ist eine Doku wahrscheinlich, was er da meint, ja. So eine Umfrage oder so, da kannst du recht sein, ja. Aber ein richtiger Film dauert 3 Monate, bis der fertig gedreht ist und da sind am Tag werden
nee.
3 Minuten oder 2 Minuten gedreht.
Ja, aber jetzt denkst du in Kinofilmkategorien, nicht in Fernsehfilmkategorien.
Nee.
Aber anderthalb Minuten.
Also ich sag jetzt mal hier die Wanderhure, die gerade im Fernsehen kommt, ist ja jetzt wieder mal so ein Ding. Also ich denke schon, der hat da 3 Monate oder vier Monate wird das schon gedauert haben, aber die haben auch Arbeitszeiten, also da reden wir mal von locker 10 bis 20 Stunden arbeiten.
Das schweift mir gerade ein wenig zu weit ab, aber ich glaube nicht, dass sie 3 Monate an diesem Film gedreht haben.
Gut, das kann, gut.
Also auf keinen Fall. Das ist dann inklusive Vorbereitung, Nachbereitung, Vertonung und sowas brauchst du vielleicht.
Also ich habe schon...
Aber eine reine Drehzeit werden die nicht mehr als 30 Tage gehabt haben dafür.
Also ich habe schon in Filmen mitgespielt, also da war das wirklich, also dass man dort 3,5 Monate gedreht hat und dann ja, Arbeitszeiten gehabt hat, morgens um 6 hin und nächsten Morgen um 5 nach Hause oder so. Also das war schon normal. So was kommt vor. Man sagt zwar immer, 3 Monate drehen ist nicht viel, aber ja, dreh mal 3 Monate.
Ja, habe ich schon gemacht.
Weil das ist,
bin der.
Kann schon anstrengend sein.
Zurück zum eigentlichen Thema dieser Sendung.
Ich würde sagen, dass ich in dieser Zeit perfekt bin. Nur, dass ich meine Schulzeit nochmal wiederholen würde wollen.
Warum? Ich nehme mich auch.
Weil wir beide wahrscheinlich den gleichen Fehler gemacht haben.
Nee. Nicht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Also ich würde gerne nochmal in den 80ern leben.
Ja, das auch. Und auch mit dem Wissen von den 80er Jahren und das alles klar. Aber ich würde ganz gerne nochmal meine Schulzeit nochmal durchmachen, um das besser machen. Und dann vielleicht meinen Job früher anfangen und nicht so spät anfangen. Und was ich noch gut finde, wir haben die Mauer mitgemacht, also wo die Mauer noch gestanden hat. Also wir haben Ost-West mitgemacht, also Ecke zumindest. Also wir waren in Ostwiesen und haben dort Party gemacht und so. Oder wir haben Währungswechsel gemacht, 2-3 Mal. Wir haben die Jahrtausendwende mitgemacht. Wir haben den Mauerfall mitgemacht. Ich denke mal, wir haben eine ganze Menge mitgemacht.
Ja, gerade in Berlin, ne? Das war ja im Grunde war das ja das Zentrum der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ne? Mhm.
Das hast du natürlich im Westen, also ich komme aus Köln gebürtig, da hast du das nicht so mitgekriegt, ne?
Mhm.
Da war eher so eine, ja, eigentlich so eine kontinuierliche Entwicklung die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit irgendwelche Umbrüche. Also der krasseste Umbruch, an den ich mich so erinnern kann, war das Schengener Abkommen, ne? Dass du nicht mehr an der Grenze nach Holland kontrolliert worden bist, wenn du in den Coffeeshop gefahren bist.
Okay.
Das war aber auch wirklich alles irgendwie das. Aber ja.
Na, aber zumindest haben wir, also so die 70er Jahre jetzt, haben doch eine coole Zeit durchgemacht.
Ja, gut, da waren wir aber so kleine Kinder, dass wir kaum was mitgekriegt haben. Das Geile an den 80ern
fand ich ja... Ich muss auch leider dazu sagen, im Gegensatz zu heute, ich habe eine Kindheit gehabt.
Was?
Ich habe eine Kindheit gehabt.
Haben heutige Kinder auch?
Naja, nur ein bisschen weniger. Also ich hatte eine Kindheit wirklich auf dem Spielplatz gehabt, wo man wirklich spielen konnte.
Ja, das
ohne,
ist
dass irgendwelche Spritzen in irgendwelchen Sandhaufen gelegen haben.
Ja, die haben damals halt auch in Sandhaufen gelegen und Bierflaschen haben da auch gelegen und Hundebesitzer haben ihre Köter reinkacken lassen. Also das war zumindest da, wo ich groß geworden bin, auch nicht großartig anders.
Mhm.
Von daher, also... Ob das so gesehen eine bessere Zeit war, weiß ich gar nicht. Was bei uns eben damals in den 80ern noch sehr stark gezogen hat, war so dieses Aufstiegsversprechen. So, weißt du, jeder wird zu Wohlstand kommen. Und alle waren irgendwie so, yay, alle hatten gute Laune, weil nächstes Jahr ist ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto und nächstes Jahr sind die Zeiten besser als dieses Jahr. Und das war schon eine sehr, sehr spektakuläre Zeit, finde ich, so rückblickend. Also das hätte ich gerne nochmal, so, ja.
Ja,
das war so, irgendwer hat mal getwittert auch, das fand ich auch einen sehr klugen Satz. Wir wollen ja überhaupt nicht, warte mal, wir wollen ja überhaupt keine Sicherheit. Wir wollen nur, dass die Unsicherheit nicht so weh tut.
Genau.
Und das war in den 80ern so. Da war die Unsicherheit genauso, aber sie hat nicht so weh getan. Das war
genau.
Schöne Zeit. Wir wollen in den 80ern leben. Micha, ich danke dir.
Ja, ich dir auch.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
0800 80 5 mal die 5. Wann würdet ihr gerne leben? Oder wo würdet ihr gerne leben? Oder seid ihr schon da, wo ihr gerne leben würdet und wann ihr gerne leben würdet? 0880 5 mal die 5. Der Nils ist dran. Hallo Nils.
Hallo Holger.
Aus dem Saarland.
Genau.
Wo im Saarland wohnst du?
In Illingen. Das ist, ja, was gibt's im Saarland? Saarbrücken. Etwas weiter weg von Saarbrücken.
Sprichst du den Dialekt?
Ja, es geht. Also.
Habe ich dich das schon mal gefragt? Ich habe gerade ein Déjà-vu.
Nee, ich habe bei dir noch nicht angerufen.
Okay.
Nee, ich habe mir den Dialekt eigentlich größtenteils abgewöhnt.
Ach, schade. Weil ich mag den. Ich finde den, ich mag den. Ich weiß gar nicht warum.
Ja, der hat so was Nettes.
Ja, genau, was Nettes.
Also was Kumpelhaftes.
Das stimmt, ja. Ich werde das jetzt machen. Ich werde jetzt jede Sendung, werde ich euch zwingen, in eurem Heimatdialekt was zu sagen.
Ja gut, das wird auch gehen. Also ich kann schon so schwätzen. Ne?
Steh drauf.
Ja, nee. Ja, das habe ich mir im Internat abgewöhnen müssen, um auf die Schulzeit zu kommen. Eigentlich wollte ich aber was ganz anderes reden, aber das
kannst du ja
Schulzeit,
auch. Also wir haben ja, ne?
Eben. Das mit der Schulzeit hat mich eben auch. Ich war 4 Jahre lang im Internat gewesen und ich würde, gut, ich bin zwar erst 18, aber schon behaupten, das war so bisher die beste Zeit in meinem Leben.
Klar. Weil die einzige Verantwortung, die du da hattest, war irgendwo Hausaufgaben abschreiben.
Die gab es noch nicht mehr.
Es gab keine Hausaufgaben. Warst du auf dem Waldorf-Internat oder was?
Nee, auf einem. Die Schule hat sich selbst gerne Elite-Internat genannt. Also, war sie aber nicht.
Und da macht man keine Hausaufgaben?
Nee, macht man nicht. Wird alles in den Unterricht integriert. Man hat zwar 8 bis 9 Stunden Unterricht, aber dafür dann keine Hausaufgaben.
Hm.
Was recht gut ist. Ja. Also ich würde gerne in den 50ern leben, in den amerikanischen 50ern.
In den amerikanischen 50ern, wo der Sheriff dich beim kleinsten Vergehen erstmal zusammenschlägt und dann 3 Tage einsperrt.
Naja, kommt drauf an.
Ja, wo Schwarze noch nicht mit dem Bus fahren dürfen.
Nee, das sind natürlich die schlechten Aspekte der Zeit. Aber ich meine jetzt so, vom Kulturellen her war das ja schon, war ja schon eine Hochzeit quasi. Was Musik und Literatur und der entstehende Film und Fernseh angeht. Das ist eine sehr interessante Zeit, finde ich.
Ich überlege gerade, weil so vom Gefühl her würde ich dir zustimmen. Also würde ich tatsächlich sagen, ja stimmt, damals war so die kulturelle Blütephase der USA.
Im Allgemeinen der Welt, was ist da alles passiert? Die DNA wurde entdeckt, der erste Satellit oder das erste Ding quasi überhaupt ist in den Weltraum geschossen worden. Herr der Ringe wurde geschrieben. Das Wichtigste überhaupt.
Das Unwichtigste überhaupt. Du hast da die Vorsilbe vergessen gerade.
Na.
Ne? Das ist so love it or hate it. Es gibt niemanden, der sagt, naja, ist ein ganz okayes Buch. Ne, entweder so, kriegen sie zu Knechten. Oder die anderen, die sagen, ach, geh doch weg mit dem Scheiß. Das ist ein ganz interessantes Ding, der Herr der Ringe. Dass das so spaltet halt.
Ja, so ein, das könnte auch so ein... Ja. So ein paar tausend Jahren auch eine neue Bibel sein.
Ja, klar, ja, könnte Harry Potter auch. Ne?
Ja, aber Harry Potter, da würde ich doch lieber Herr der Ringe wählen als Bibel.
Das ist halt komplizierter zu lesen. Also dann lieber Harry Potter. Also weil du willst doch auch, wenn du eine Religion auf ein Buch gründest, sollte dieses Buch doch auch leicht zu verstehen sein. Nee, eigentlich nicht.
Eben.
Es muss schwer zu verstehen sein, damit es überhaupt Priester geben kann, die von sich behaupten können, sie wären im Besitz der Wahrheit bzw. der richtigen Interpretation.
Eben. Müssten halt nur noch ein paar stimmt. Widersprechungen rein, dann würde das noch besser passen.
Stimmt. Naja gut, auf Besen rumfliegen.
Also. Ja,
obwohl, in 1000 Jahren, vielleicht gibt es in 1000 Jahren Besen, auf denen man rumfliegen kann, weil irgendjemand Antischwerkraft erfunden hat. Ne?
Antischwerkraft, was ist das denn?
Naja, keine Schwerkraft halt. Irgendwas, wo es man einschaltet und ist die Schwerkraft weg, kann ja
ach so
sein.
Achso, das meinst du, ja klar.
Warte ich ja immer noch drauf, damit es nicht so weh tut morgens, aber gut. Weiß ich nicht, aber ist denn unsere Zeit weniger spektakulär?
Ich finde schon. Also ich weiß nicht. Ich bin zwar noch recht jung und habe wahrscheinlich nicht die Lebenserfahrung wie du zum Beispiel, aber ich würde sagen, die jetzige Zeit, die kotzt mich echt an. Also wenn ich jetzt nur auf Kultur schaue und wobei auch die Gesellschaft, die kotzt mich wirklich an.
Was kotzt dich denn da an? Weil eigentlich geht's uns geht's auch gut.
Ja klar, uns geht's allen gut, aber ich finde, es ist einfach... Die Gesellschaft ist unpersönlicher geworden. Ich weiß nicht, ob es früher schon mal so war. Vielleicht ist es auch immer schon so gewesen, aber ich finde, es ist heutzutage einfach sehr, sehr unpersönlich. Und man geht durch die Straße und ich meine das natürlich nicht in der größeren Stadt, selbst wenn du auf dem Dorf bist, du gehst durch die Straße und dir kommt jemand entgegen Und der wechselt die Straßenseite, weil er, keine Ahnung, nicht Hallo sagen will, aber auch nicht einfach so an dir vorbeigehen will und sich dann schämen muss, weil er nicht Hallo gesagt hat.
Ja gut, aber
grüßen nicht mehr.
In 50er Jahren hätten sie mitgekriegt, dann würden sie sich morgen würden sich erstmal alle mit dir darüber unterhalten wollen, was du heute Abend im Radio gesagt hast.
Ja.
Also halt der Verlust sozialen Druckes und sozialer Kontrolle.
Ist das, also vom gesellschaftlichen System in den 50ern kenne ich mich leider weniger aus. Ich habe mehr so auf Musik und Literatur geachtet. Da interessiere mich da mehr für.
Aber ich habe so, also gefühlt wird doch heute so viel Literatur produziert wie noch nie.
Ja, zu viel.
Zu viel.
Gutes. Also ich lese heute weniger im Moment in den letzten 2 Jahren, weil ich nicht mehr so die Zeit dafür habe. Aber ich finde, heute wird viel, 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 viel mehr von allem produziert. Aber es kommen halt weniger gute Sachen raus. Oder die guten Sachen, die gehen irgendwo unter. In der großen Masse der hergestellten Musikstücke oder was auch immer. Man muss sich ja schon überall spezialisieren.
Die Kulturindustrie produziert Massenware, wie jede Industrie. Ja,
ja, ich meine, wenn ich jetzt Musik höre, dann muss ich mich ja schon spezialisieren, um überhaupt was von der Musik mitzubekommen, die ich hören möchte. Und im Radio laufen ja eh immer nur die, ja,
Kulturindustrie.
Ja.
Mist, Faden verloren. Ach ja, genau. Was muss denn, also bleiben wir mal bei Literatur. Was ist denn gute Literatur in deinem Sinne? Also was vermisst du an der zeitgenössischen Literatur, die du in den 50er Jahren, oder was du in den 50er Jahren an der Literatur der 50er Jahre siehst oder findest?
Ja, ich finde, also was ich mochte, oder was ich jetzt eben schon mit Herr der Ringe gemeint habe, das ist jetzt kein Buch, das man im Deutschunterricht behandelt. Aber ich finde, wenn man sich die Zeit anguckt, da ist ja auch Ernest Hemingway mit seinen ersten großen Erfolgen rausgekommen. Das ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen, noch mit ein bisschen mehr Liebe und mehr Kreativität geschrieben worden als heute. Ich meine, heute gibt es Beat-Autoren, die sich damit brüsten, dass sie so und so viele Bücher in einem Jahr schreiben können. Und was dann hinten bei rauskommt, kann man sich denken.
Ja, aber wenn du dir gleichzeitig anguckst, was Klaus Wagenbach
sagt mir nichts.
Das ist ein Verleger, was Klaus Wagenbach für Bücher verlegt. Ja, ich kann dir sowas von überhaupt nicht zustimmen gerade. Es tut mir sehr leid. Vielleicht hat gerade niemand sowas wie Herr der Ringe geschrieben. Ja? Stattdessen ist Harry Potter halt sehr erfolgreich.
Ja.
Das mag man kritisieren. Aber gleichzeitig gibt's halt auch, also es gibt halt echt viele Verleger, die sich unglaublich viel Mühe geben und unglaublich schöne Bücher. Und darum sage ich Klaus Wagenbach, du kannst aus dem Wagenbach Verlag im Grunde jedes Buch blind kaufen, weil es immer ein gutes Buch ist.
Das muss ich mir mal aufschreiben.
Das ist natürlich, gibt's oft auch Themen, die ich uninteressant finde oder so. Aber selbst wenn es ein Thema ist, was mich nicht interessiert, ist es ein gutes Buch geworden. Also
ja,
gerade die Saltos, also Salto heißt so eine Reihe, die ist dann auch noch in so rotem leinenbezogenen Pappeinband und sowas und sieht sehr hübsch aus. Also das ist alles. Mhm. Also ich kann dir da echt nicht zustimmen. Es ist sicherlich schwieriger geworden, den Überblick zu behalten.
Eben, und so Bücher wie Deutschland schafft sich abstehen an der Spitze.
Ja, klar. Die kriegen da merkst du aber auch, dass du es mit einer Kulturindustrie zu tun hast. Ne? Also da, wo das meiste Geld oder der meiste Aufwand für Werbung getrieben wird, da wird am meisten verkauft. Ne?
Ich finde, das steht aber auch wieder stellvertretend so für die Gesellschaft, die wir im Moment haben. Weltweit. Es wird immer wieder mehr Hass geschürt gegen jetzt in dem Fall den Islam oder beziehungsweise muslimische Mitbürger.
Naja, früher waren es die Juden. Also in den 50er Jahren, ich meine, in den 50er Jahren waren die Antisemiten hier diejenigen, die den Ton angegeben haben.
Nee, das meinte ich jetzt nicht auf.
Heute sind es die Anti-Islamisten.
Nicht in Bezug auf die 50er, sondern im Allgemeinen. Klar, damals weiß man ja auch, wie es geendet hat.
Nee, in den 50ern, das hat mit dem geendet, was wir heute haben. Also das ist halt der Nachhall, also der Nachhall von mehreren hundert oder tausend Jahren Antisemitismus, der dann in den 50er Jahren natürlich immer noch in den Köpfen der Leute war. Ja, ist ja nicht so, dass die auf einen Schlag alle.
Auch noch so,
eben.
Teilweise.
Ist ja nicht so, dass die auf einen Schlag alle keine Nazis gewesen wären. Und die modernen Nazis sind halt die Anti-Islamisten.
Ja, aber wie soll man es ändern? Das ist die Frage.
Reden, reden, reden. Reden. Und solche Typen wie Thilo Sarrazin auslachen. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man über solche Leute lacht und sie gar nicht erst als Diskussionspartner ernst nimmt beispielsweise.
Also ja, das finde ich auch.
Ich finde, dass das der größte Fehler gewesen ist, den die Kollegen so gemacht haben, diesen Mann satisfaktionsfähig zu finden. Und wenn der 100-mal über die Bildzeitung und den Spiegel Werbung betreibt mit seinen für sein Buch.
Die Bildzeitung müsste man meiner Meinung nach verbieten.
Nee, müsste man nicht. Nee, eben nicht.
Deshalb also, nicht.
Weil man keine Zeitung verbietet.
Ja klar, aber wenn man jetzt nur moralisch den Inhalt ansieht.
Ja, weil sicher. Aber die Leute wollen das ja haben. Ja, die wollen das ja so.
Na gut, aber ich stelle mir bei der Bildzeitung oft die Frage, was ist denn jetzt jemand, der jetzt nicht so helle ist, die Zeitung liest und dann wird er mit manchen Gedanken von zum Beispiel Thilo Sarrazin,
genau. Ja. Aber das ist doch nicht das Problem, also das Problem ist doch nicht die Bildzeitung, das Problem ist doch, dass der Typ, der das liest, nicht so helle ist. Das heißt, das Problem, was wir haben, das kriegen wir nicht dadurch gelöst, dass wir Zeitungen verbieten, sondern das kriegen wir dadurch gelöst, dass wir die Leute gegen Unsinn imprägnieren. Und da müssen wir halt dran arbeiten. Und bevor wir, ich finde das sehr, sehr wichtig, bevor wir Energie da reinstecken, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir die Bildzeitung bekämpfen können, das Beste, was wir machen können, um die Bildzeitung zu bekämpfen, ist, die Leute gegen Grütze imprägnieren. Den Leuten klar machen, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet. Das, ja, jetzt sind wir wieder so weit weggekommen. Also die Reihe, die ich übrigens meine von Klaus Wagenbach, also aus dem Wagenbach Verlag, die heißt Salto.
Salto?
Ja, die erkennst du blind. Diese, das sind so kleine, relativ schmale Bücher. Mhm. Und die sind also mit so einem festen Einband und der ist immer mit rotem Leinen bezogen, also leuchtend rote Bücher. Und immer, wenn ich an einen Buchladen vorbeigehe und eins davon sehe, das ich noch nicht habe, kaufe ich es halt
was
einfach.
Was ist das für ein Genre?
Oder alles Mögliche.
Das nur so
also ich gucke jetzt gerade mal hier so drüber, Sardische Notizen, ein 11 Wege über die Insel, eine literarische Einladung nach London, Goethe in Neapel, Alexander Kluge, Personen und Reden. Lies Kluge! Lies alles von Alexander Kluge. Wenn du gutes Geschriebenes vermisst, lies alles, was Alexander Kluge jemals geschrieben hat.
Okay, werde ich bemerken.
Ist eigentlich ein guter Tipp. Lest erstmal alles von Alexander Kluge und in 5 Jahren unterhalten wir uns dann nochmal über Literatur.
Okay.
Ja.
Ah, gut, ich glaube, das war's. Uns gehen die Themen aus, habe ich das Gefühl.
Nee, uns gehen überhaupt nicht die Themen aus, weil wir ja noch gar nicht. Also wir könnten jetzt noch jede Menge schwätzen, aber schwätzen sagt ihr ja auch, ne?
Ja, mir schwätze sehr viel.
Mir schwätze sehr viel. Und wenn ihr sagt, ich habe gegessen, dann sagt ihr, ich han geäst, oder?
Nee, das heißt dann, ich han gess.
Ich han gess?
Ja.
Ah.
Gegesse ist. Das klingt doch hessisch.
Ich habe mal irgendwo geäst gehört, dachte ich. Aber gess, ich han, nee, was? Ich han gess.
Also wir im Saal, wir machen ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern auch so ist, aber hier gibt es ja eine richtige Industrie dafür. Also es gibt, glaube ich, wie viel habe ich gezählt? Bis zu 16 Übersetzungsbücher, saarländisch, deutsch. Du kriegst alles Mögliche auf T-Shirts, auf allen möglichen Werbeprodukten kriegst du irgendeinen saarländischen Spruch. Das ist hier richtig groß im Kommen.
Ja, Heinz Becker hat es möglich gemacht.
Ja, wobei, den finde ich jetzt nicht so toll.
Echt nicht? Hast du ihn schon mal live gesehen, also auf einer Bühne?
Nee, wie gesagt, ich finde ihn nicht so toll, deshalb habe ich mir jetzt nicht angeschaut.
Es ist eben ganz anders als im Fernsehen, aber ich will dir ja jetzt nichts einreden. Du hast ja jetzt erstmal genug damit zu tun, alles von Alexander Kluge zu lesen.
Salto.
Und irgendwann wirst du feststellen, dass Alexander Kluge auch Fernsehen gemacht hat. Und das ist richtig cool. Mhm. Ja. Ich bete den Boden an, auf dem Alexander Kluge wandelt. Ich bin da ein wenig befangen, muss ich zugeben.
Ich habe mal noch eine andere Frage, vielleicht, wenn das geht, an dich.
Mach's kurz, weil ich wollte hier noch eine Musik spielen.
Ach so. Ich habe mir das mal so überlegt. Wie bist du eigentlich, wie war dein Weg in die Late Line?
Ich habe, wie war mein Weg in die Late Line?
Ja, wie kommt man dahin, wo du gerade sitzt? Wie bist du da hingekommen? Weil normalerweise ist es ja so, dass du beim Radio irgendwie als irgendwas arbeitest und dann, weil irgendjemand auf dich aufmerksam wird, dann...
Naja, ich bin ja schon seit über einem Jahrzehnt Radiomoderator.
Ach so.
Und das, woraus die Late Line hervorgegangen ist, nämlich eine Sendung, die ausschließlich auf UFM beim Hessischen Rundfunk gelaufen ist, die Nightline, das war mal meine Sendung. Also die habe ich 3 Tage die gab es 4 Tage die Woche und 3 Tage die Woche habe ich die gemacht. Und die ist dann aus irgendwie Kostengründen, hieß es, eingestellt worden. Und der Chef damals hat eben gesagt, nee, ich will aber, dass Talk stattfindet. Und wenn ich mir das alleine nicht leisten kann, eine Talksendung abends, das hört sich jetzt so an, als wären wir wahnsinnig teuer, wenn wir hier abends sitzen. Wir sind nicht wahnsinnig teuer. Gemessen daran, dass wir die halbe Republik besenden, bekommen wir sogar nur Peanuts. Mhm. aber ich klage nicht. Der Chef hat damals eben gesagt, wenn ich es mir alleine nicht leisten kann, eine Talksendung abends zu machen, dann versuche ich das halt irgendwie mit einer Kooperation hinzukriegen. Und der ist dann wirklich, hat einfach alle jungen Wellen der ARD angefragt und hat gesagt, hier habt ihr nicht Lust, diese, was früher Nightline hieß, jetzt Lateline heißt, weil die anderen wollten, ne, dann hast du so, ah nee, dann nennen wir es lieber neu, weil sonst wird das verwechselt und so, die haben da immer so ganz komische Marketing-Denke im Kopf, die mit der Realität wenig. Ich beklage mich ja schon wieder. Der hat jedenfalls alle ARD-Anstalten, also alle jungen Wellen, wie sie sich nennen, in der ARD angequatscht. Ebenso unser Ding, das Ding, UFM, On 3 und so. Und einige haben halt gesagt, okay, wir machen mit, jeder gibt einen 50er, weißt du so? Jeder gibt einen 50er, dann haben wir genug, um das irgendwie über die Bühne zu kriegen. Okay. Und so ist die Late Line entstanden vor, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren.
Ja. Bist du eigentlich auch noch im Fernsehen aktiv wie die anderen Moderatoren?
Nein, im Fernsehen will mich keiner haben. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber ich habe auch eher so ein Radiogesicht.
Ja.
Ja, ja.
Ich habe dein Bild gerade nicht im Kopf.
Ja, sei froh.
Okay.
So, und ab in den Buchladen. Alles von Alexander Kluge gelesen.
Jo, dann tschüss. Schönen Abend noch.
Tschüss, dir auch.
Jo, danke.
Hört die Late Line. Ach nee, das lasse ich gleich mal vom halbautomatischen Ansager ansagen. Und jetzt mache ich was ich sehr selten nur mache in dieser Sendung. Ich spiele jetzt ein wenig Musik. Ich bin ja ein Feind der Musik im Talkradio, weil wer Musik hören will, der kann ja Musikradio anmachen, muss ja kein Talkradio anmachen. Hier geht es also um Gespräche. Aber es gibt eine Band, die finde ich toll. Und ich bin von sehr, sehr wenigen Bands ein Fan. Also Fan ist jetzt auch zu viel verlangt. Ich habe keine Poster, ich habe keine T-Shirts, aber ich habe immer alle Platten von denen. Es gibt sogar nur 2 Bands, von denen ich alle Platten habe. Das eine ist New Order. Die waren in den 80ern ganz groß. Und das andere ist eine Band aus Hamburg und die heißen Ketka. Und Ketka haben gerade ein neues Album gemacht, beziehungsweise ein neues Album auf den Markt gebracht. Und in diesem neuen Album gibt es ein Lied. Und das heißt Im Club.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Und Fritz vom RBB.
Präsentieren.
Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und Plaudereien über den Ort, an dem ihr lebt, der Zeit, in der ihr lebt und der Frage, ob ihr denn vielleicht woanders oder wann anders leben wollen würdet. 0800 80 5x5. Es ist dran, die Sabine aus Bremen. Hallo Sabine.
Hallo Holger.
Wie ist es denn so in Bremen? Lebt man da gut?
Ja, total.
Oh, die Pleiteste, ist irgendwie die pleiteste Stadt Deutschlands oder so ähnlich, ne?
Ja, das sowieso. Ja. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich da wohne.
Ja, also ich dachte, du hättest das mit der Pleite vielleicht irgendwie. Ja.
Nee, es interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe mich letzten Herbst hier beworben, habe 3 Bewerbungen geschrieben und zwischen 2 Stellenangeboten letztlich wählen können. Also ich mache mir um meine berufliche Zukunft in Bremen keine Sorgen.
Nicht schlecht. Was muss man für einen Beruf machen, damit man in Bremen auf diese Weise existieren kann?
Man muss springen können. Also ich bin eigentlich gelernte Buchhändlerin.
Oh!
Hab nach der Ausbildung knapp 2 Jahren in einem Motorradladen gearbeitet. Und dann bin ich in einen Outdoor- und Trekkingladen gewechselt.
Du coole Sau. Das finde ich ja, das finde ich ja mal super. Also das finde ich ja echt mal cool.
Genau. Ich muss mal ganz kurz an Nils noch was einwerfen.
Wie Nils? Ach, Nils, aus dem Saarland. Genau. Ja, ich denke gerade, Nils? Was, Nils war heute gar nicht hier.
Doch, der war gerade am Telefon.
Ja,
Nils, geh in eine kleine, unabhängige Buchhandlung, nicht in eine große Kette.
Ja, wenn ihr schon Bücher kauft und irgendwo wohnt, wo ein Buchladen ist.
Genau, ne, und lasst euch von den Leuten, die da arbeiten, beraten.
Ja,
die meisten in kleinen, süßen, niedlichen, unabhängigen Buchhandlungen haben echt Ahnung.
Ja, von Büchern, von nichts anderem allerdings. Ich habe neulich ein Interview gehört mit einer Buchhändlerin aus Berlin-Charlottenburg, die dem E-Book keine Zukunft, also keine rosige Zukunft prophezeit hat, mit der Begründung, bei ihr im Laden wäre noch niemand gewesen und hätte danach gefragt.
Ja,
da habe ich dann auch gedacht, okay, du stirbst als Erstes.
Das stimmt, der Buchmarkt wird zweigeteilt dadurch, das muss man ganz klar sehen. Und er durchlebt durch den Einzug des E-Books einfach eine ganz große Reformation.
Ja, wenn ich heute Buchhändler wäre, ich würde versuchen, so schnell wie möglich die Branche zu wechseln.
Ja,
ja.
Muss ich nicht unbedingt nochmal erwähnen, oder?
Ja, stimmt. Aber vom Motorradladen in Autoladen, ich überlege gerade, was cooler ist. Ich glaube, Mopedladen finde ich noch cooler.
War langweilig geworden.
Ach echt?
Ja, weil keine Aufstiegsmöglichkeiten und ich kannte schon alles. Und dann muss man was Neues machen.
Und was machst du da im Autoladen? Verkaufen oder machst du irgendwie so Backoffice-Zeugs?
Nee, ich bin direkt im Verkauf, direkt im Kontakt mit den Kunden und so.
Outdoor-Laden, würde ich auch mal gerne hin. Aber mir passt der Kram immer nicht, den ihr verhökert. Ich bin ja zu fett.
Ach so.
Ja, das Leben ist hart, ne? Ich wollte ein bisschen Mitleid haben, aber klappt halt auch nicht.
Mhm. Ja. Mammut macht Herrenbekleidung bis 4XL.
Mammut? Mhm. Oh ja, muss ich mir mal angucken. Guck ich mal, dann kann ich mir wenigstens irgendwie so Outdoor-Klamotten anziehen und so tun oder also mich so fühlen, als wäre ich irgendwie so der Waldfreak, ne? Obwohl ja einer der wesentlichen Gründe, warum ich so fett bin, ist, dass ich nie in den Wald gehe.
Ja, dagegen kann man was tun.
Ja, in den Wald gehen.
Zum Beispiel, ich kann dich ja mal mitnehmen.
Ja, ich wohne halt nicht in Bremen, sondern in Berlin.
Das ist ja auch nicht so weit auseinander.
Weiß ich gar nicht, wie lange fährt man bis Bremen, aber doch schon einiges, ne? Ich
weiß nicht. 4 Stunden, wenn du gut durchkommst.
Ja, eben.
Mit Motorrad nur 3,5.
Ja gut, aber das ist ja schon, wenn ich dreieinhalb Stunden auf der Karre gesessen habe, dann habe ich aber auch keine Lust mehr zu laufen, weil ich dann so komisch breitbeinig bin.
Ja, dann gibt es ein Stück Kuchen und einen Kaffee und dann geht's weiter. Ein
Stück Kuchen und Kaffee. So, also abgesehen davon, dass du beruflich gut klarkommst in Bremen, was macht Bremen lebenswert?
Es ist einfach eine kleine, nette Stadt und eine Provinz in sich. Jeder kennt jeden und wenn ich zu Fuß durch die Stadt laufe, treffe ich mindestens eine mir bekannte Person. Mindestens eine.
Ist es großstädtisch genug, um nicht diese soziale Kontrolle zu haben, wenigstens?
Überhaupt nicht.
Das heißt, die gucken, die wissen auch, was du gestern getan hast.
Ja. Das ist hier Dorf in sich. Also es ist ein großes Dorf mit insgesamt knapp 600.000 Einwohnern, aber Bremen hat trotzdem insgesamt Dorfcharakter.
Ja, ich verbinde mit Bremen ja auch immer, ich habe so eine romantische Sehnsucht nach Bremen. Ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Also es ist möglicherweise, weil alle Bremer und Bremerinnen, die ich bisher so kennengelernt habe, immer irgendwie, also abgesehen davon, dass sie alle entspannt waren. Ich habe noch nie einen verspannten Bremer kennengelernt, fällt mir gerade auf.
Die gibt's nicht. Die gibt es nicht.
Ich habe echt noch nie, also verspannte Hamburger kenne ich, verspannte Münchner kenne ich sowieso, verspannte
Aber
Berliner.
In Bremen läuft das Leben sowieso ein bisschen anders.
Inwiefern denn anders?
Ja.
Alle den ganzen Tag bekifft, oder wie?
Nein, ja. Um Gottes Willen. Das nicht. Vielleicht einige, aber die kenne ich nicht.
Natürlich nicht.
Selbstverständlich nicht. Ich bin ein anständiger Mensch.
Ja, klar, du hast nie inhaliert, ne?
Nein.
Ja.
Ach, ich weiß auch nicht. Nein, in Bremen ist das Leben einfach, also jeder hat immer irgendwie Zeit für ein Schwätzchen. Und also es gibt es nicht, dass man irgendwie durch die Stadt hastet und irgendwie andere Menschen umrennt. Gut, wenn man solche Leute trifft, dann sind das meistens Auswärtige. Aber selbst an stressigsten Adventssamstag bei mir im Laden gibt es trotzdem immer noch die Möglichkeit, den Kunden vernünftig zu verabschieden und ihm ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und trotzdem noch mal kurz zu plauschen, was man denn am 4. Adventssonntag vorhat. Und nur einfach mal, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und das macht es einfach so nett und so lebenswert, hier in Bremen zu sein.
Du willst also nie irgendwo anders hin?
Jetzt im Moment jedenfalls nicht. Jetzt in der nächsten Zeit nicht.
Aber das
kann sich auch ändern.
Wenn es sich ändert, wo geht's dann hin? Hast du irgendeine Sehnsucht?
Ich würde gerne in der Zeit springen. Und zwar zurück.
Zurück nach...
Trommelwirbel? Nein, ich wäre gern in den goldenen 20ern in Paris. Und zwar wäre ich dort eine stadtbekannte Sängerin oder Künstlerin oder wie auch immer in den ganzen Varieté- und Kabaretté-Theatern und würde einfach das Leben genießen und jedes Wochenende und jeden Tag über die Stränge schlagen und die Moral und das Gewissen sein lassen und sämtliche Konventionen in den Wind schießen und einfach nur das tun, worauf ich Lust hätte.
Geht das überhaupt oder bilden wir uns nur ein, dass das geht?
Ja. Wir spielen ja ein bisschen Was wäre wenn.
Ja klar, aber ist ja auch so, ne? Oh ja, 20er Jahre, yay. Ne, Rock'n'Roll, alles. So genauso wie, oh ja, 20er Jahre in Berlin, alle waren arbeitslos, trotzdem hatten alle Geld für Koks. Stimmt natürlich nicht. Ne?
Nein, natürlich nicht. Aber so ein bisschen, als ich, natürlich, Paris ist in den 20er Jahren dreckig. Viele sind unzufrieden. Es gibt nicht genug Brot und nicht genug Geld für alle. Und es ist natürlich schon eine sehr düstere Zeit auch. Aber trotzdem in den Varieté-Theatern, also ich wäre gerne gerne Stammgast oder auch irgendwo eine Art Teil des Moulin Rouge gewesen. Nicht unbedingt als Hure, die man jetzt sich jeden Abend mieten konnte. Sondern
ein bisschen anstrengend auf Dauer, dann irgendwann Syphilis kriegen und so.
Ja, nicht so schön. Mhm. Aber sonst irgendwie als Star, der da irgendwie am Abend auftritt und das Highlight des Abends bildet oder so, das hätte ich schon aufregend gefunden. Und auch mit den Gangsterbossen der Stadt abends zusammenzusitzen und den besten Champagner zu schlürfen und ein bisschen, also das Leben einfach genießen und einfach nicht unbedingt auf alles zu achten, was gut oder was schlecht ist.
Ich glaube, das geht doch heute viel besser.
Findest du?
Ja, jetzt mal, also so, ja, das Leben genießen, nicht auf alles zu achten. Überleg mal, 20er Jahre gab es noch kein Penicillin. Ja? Das heißt, du hast irgendwie ne Infektion, tot. Okay, jetzt nicht schlagartig, aber ne, so die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie bei irgendwie, dass eine Lungenentzündung dich umbringt, war sehr groß. Ne?
Das stimmt.
Also wir hatten keine Antibiotika damals. Wir hatten überhaupt noch eine sehr mangelhafte medizinische Versorgung in den 20er Jahren. Also hat dann gerade so angefangen, ne, dass die Medizin auch wirklich dann so wissenschaftlich ihre Hypothesen überprüft hat und nicht einfach so, mach mal hier Blutegel drauf, das wird schon helfen und so. Du hast damals überhaupt keine soziale Absicherung gehabt, ja? Wenn du heute krank wirst, kannst du zum Arzt gehen. Ja, selbst die Ärmsten der Armen haben medizinische Versorgung. Das heißt, du kannst doch heute viel besser auf eine Brause hauen als damals. Weil heute musst du ja wirklich keine Sorgen mehr machen, was mit dir passiert. Ich meine, du kannst ja sogar jetzt nach Berlin fahren, kannst hier irgendwie 3 Jahre nackt durch die Stadt rennen und deinen imaginären Freund anpöbeln. Und wenn du davon genug hast, ziehst du halt wieder nach Bremen und keiner hat's gemerkt.
Ja, das stimmt schon. Das ist natürlich auch eine Überlegung, die man nicht vernachlässigen sollte.
Ja. Also eigentlich will man vielleicht will man so die Zeit und die gut angezogenen Leute und die höflichen Umgangsformen von der 20er Jahre, wobei wir was heißt, wer weiß, ob die überhaupt höflich waren?
Das stimmt auch wieder.
Also, weißt du, gerade so Pfeifen wie du und ich, ne, so irgendwie so die normalen, so die normalen Leute halt irgendwie, die waren ja damals auch total arm dran. Ja. Also was wir heute so lesen, das aus dieser Zeit, da lesen wir ja schon irgendwie was von der gehobenen oder Mittelschicht oder sogar der Oberschicht, wie die gelebt haben und bilden uns ein, dass wir dazugehört haben. Also ich hätte da nicht dazugehört.
Nee, so, wenn ich jetzt meinen Lebensstandard mit dem damaligen Vergleich natürlich auch nicht, aber es wäre einfach eine tolle Vorstellung.
Ja, mal reingucken wenigstens. Genau.
Und ich hätte gerne sowohl Kurt Tucholsky als auch Karl von Ossietzky kennengelernt.
Ja, ich Karl Kraus.
Auch gut.
Ja.
Nein, ich fand, die beiden waren einfach absolute Sozialkritiker und haben kein Blatt vor den Mund genommen.
Na und vor allen Dingen,
und haben sich auch getraut, was zu sagen. Und ich hätte unglaublich gerne die Bekanntschaft dieser beiden äußerst beeindruckenden und imposanten Persönlichkeiten gemacht.
Ja. Ossietzky kenne ich so gar nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich von ihm jemals was gelesen habe. Ich glaube nicht. Aber Tucholsky hat auch noch so eine schöne Schreibe gehabt. Irgendwie beschwingt, also so unaufwendig. Und der hat halt nicht so Kunststückchen gemacht, während er geschrieben hat, sondern einfach schön geschrieben. Wie heute Harald Martenstein das macht. Den kannst du mal lesen, der macht Spaß.
Das stimmt, der macht wirklich Spaß.
Hat manchmal so ein bisschen so einen reaktionären Touch irgendwie, also wenn er dann mal wieder irgendwie so zum irgendwie so Sozialdarwinisten wird oder sowas, aber die Schreibe selbst ist super.
Ja, das stimmt. Ich habe damals in einer Berufsschule, Buchhändler müssen auch zur Berufsschule, einen der beiden Romane von Tucholsky vorgestellt, und zwar Schloss Gripsholm. Da geht es ja um eine Zweierbeziehung.
Mhm.
Und die beiden holen sich ja noch Freunde zu ihrem während ihres 5-wöchigen Aufenthalts in Schweden dazu.
Wobei das ja echt ein bisschen anstrengend war, die ganze Zeit auf Plattdeutsch, ne?
Ja, ich komme ja eigentlich aus dem Emsland und ich bin ja zweisprachig aufgewachsen.
Sozusagen. Ah, okay, das heißt, du hast da einfach drüber gelesen. Weil ich fand das schon echt anstrengend da,
Ja, also für mich, also ich kenne das halt von zu Hause her, sowohl Platt als auch Hochdeutsch, also war das für mich überhaupt kein Problem, da das jetzt irgendwie lesen zu können. Und ich fand es einfach ganz toll, dass er dann einfach auch so eine Dreiecksbeziehung damit eingebaut hat und das in den 20er Jahren, wo alle irgendwie völlig desillusioniert vom Leben waren und irgendwie kurz vor der ganz großen Fleite des Staates standen. Und er schreibt da einfach mal so locker, flockig, lustig eine Dreiecksbeziehung hin. Und das fand ich schon toll. Und ich habe dafür auch damals eine richtige Rüge von der Lehrerin gekriegt. Wie kannst du dir sowas vorstellen? So etwas als großartig und wunderbarer Schreibstil hinzustellen und dies zu loben? Ich so, ja, okay.
Gut, war das so eine Berufsempörte, oder was?
Ja. Aber lass mir das. Und er war einfach unglaublich vielseitig. Zum einen hat er natürlich von Anfang an ganz, ganz, ganz stark gegen die Nationalsozialisten gewettert und versucht durch sein Schreiben in der Weltbühne die Menschen in Deutschland aufzurütteln und aufzuwecken. Und das hat ja alles nicht funktioniert.
Nee, das
und
funktioniert
der ist jetzt, und dann ist er natürlich, dann ist er nach Schweden geflohen. Und Karl von Ossietzky war schon lange, lange ein enger Freund von ihm und hat dann nachher auch für ihn vorübergehend die Redaktion oder die Hauptredaktion der Weltbühne, dieses bundesweit bekannten Wochenblattes, übernommen. Und Karl von Ossietzky ist dann nachher auch im Konzentrationslager in Esterwegen, ganz in der Nähe von Papenburg, ermordet worden. Mhm. Und Tucholsky war zu der Zeit in Schweden und hat sich nicht getraut, für Ossietzky auszusagen, aus Angst, dass er eben auch von den Nazis gecasht würde und ebenfalls aus Deutschland nicht mehr heraufkäme. Und es hat ihn letztendlich gebrochen.
Ich wollte gerade sagen, sowas kann man eigentlich gar nicht leben, ne?
Nein, also man weiß ja auch nicht, ob es jetzt ein Selbstmord oder ein Unfall gewesen ist, weil man ihn ja mit Schlaftabletten und Alkohol gefunden hatte. Und daran ist er dann auch im Krankenhaus ein paar Tage später gestorben, 1935. Und die letzten Briefe, die er dann eben an Freunde nach Deutschland geschickt hatte, hat er dann auch unterschrieben. Am Anfang mit ein aufgehörter Schriftsteller. Und die letzten Briefe auch an seine ehemalige Geliebte endeten dann mit folgenden Worten. Ein aufgehörter Deutscher. Und das finde ich schon sehr imposant und
warum bist du nicht im Buchhandel geblieben?
Weil ich dann in einer Wiki leben müsste.
So schlecht bezahlt?
Ja.
Schade.
Das finde ich auch.
Ja, aber ja, da geht die Zeit drüber hinweg gerade. Ja.
Leider ja. Und in Bremen gibt es so viele kleine Buchhandlungen, dass es quasi geplanter finanzieller Selbstmord wäre, wenn ich ernsthaft überlegte, hier einen eigenen Laden aufzumachen.
Da musst du öfter im Radio anrufen und darüber reden. Das kannst du gut.
Danke.
Ich danke dir, Sabine.
Gerne, Holger.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
Ihr hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen unter 0800, Entschuldigung, ich habe mich gerade, weil hier hängt im Studio hängt eine Telefonnummer an der Wand und immer wenn ich da drauf gucke versehentlich, sage ich die auch. Selbst wenn ich ein ganz anderes Wort sagen will. 0800 80 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Das Thema heute ist die Zeit, in der ihr lebt und der Ort, an dem ihr lebt. Würdet ihr eigentlich gerne woanders leben oder würdet ihr gerne wann anders leben? Wenn ja, wo und wann? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Ist auch vielleicht viel besser woanders. Vielleicht ist auch viel besser wann anders. Wobei ich ja gerade der armen Sabine schon die Vergangenheit madig gemacht habe. Es tut mir leid, Sabine. 0880, 5 mal die 5. Norddeutschland, ja, Süddeutschland. Miriam aus Frankfurt. Hallo Miriam.
Ja, hallo. Schönen guten Abend.
Wie ist denn in Frankfurt am Main? Lebst du freiwillig in Frankfurt am Main?
Ich lebe tatsächlich freiwillig hier in Frankfurt am Main, ja.
Woher kommst du ursprünglich?
Aus Frankfurt am Main.
Ja, dann lebst du nicht freiwillig in Frankfurt am Main, sondern
doch.
Dann hat man dich da abgeworfen.
Sozusagen. Ich bin hier wirklich geboren, hier sogar in der Ecke, wo ich gerade wohne.
Wo wohnst du?
In Bornheim. Mhm. Und ja, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren habe ich es irgendwie lieben gelernt, also hier zu wohnen.
Ja. Du kannst ja auch nicht anders. Du bist ja auch da groß geworden.
Ja, aber eigentlich mehr im Umland. Also ich weiß nicht, ob das dir was sagt, haben Bad Silbel, Friedberg. Also
ja, sag
so,
mir was.
Ja, genau. Und bin auch in Friedberg zur Schule gegangen und später dann nach Frankfurt gewechselt auf eine weiterführende Schule. und bin auch viel abgehauen ins Ausland, weil ich dachte, Frankfurt ist so scheiße früher. Aber wie gesagt, ich habe mich ein bisschen geändert, also meine Meinung ein bisschen über diese Stadt geändert. Ich will zwar immer noch weg oder häufiger weg, aber es ist nicht mehr so schlimm hier. Das lässt sich aushalten.
Wo warst du im Ausland?
Ich war mal ein Jahr in Südafrika und bin da auch ab und zu hin und wieder mal, weil meine Cousine dort schon sehr lange lebt. Und das natürlich eine tolle Anlaufstelle ist. Und ja, und da möchte ich auch gerne wieder hin. Ich fliege auch bald wieder hin. Aber ich würde dort gerne wirklich mal länger leben.
Was hast du das Jahr über da gemacht?
Alles Mögliche. Also ich bin so eine kleine Lebenskünstlerin, sage ich einfach mal. Ich mache alles, aber immer nur halb.
Perlenketten am Strand verkauft.
Nicht ganz. Ich habe wirklich Schmuck verkauft am Green Market Square. Das ist so ein Alternativmarkt, wo es so fast alles zu kaufen gibt. Von Holzware über Schmuck, über bunte Gewänder. Sehr lustig, sehr nett. Viele Touristen natürlich dort vor Ort. Ich war ja selbst eine, aber habe dann eben an Touristen verkauft, was ich gar nicht so schlecht gemacht habe, glaube ich. Ja, also ich habe dort Schmuck verkauft, ich habe da Glasmalerei gemacht an der Waterfront, die ist ziemlich bekannt, also wenn man dieses Bild von Kapstadt kennt, da ist der Tafelberg und da hat sich das wirtschaftlich sehr gemacht, also da sind sehr viele teure Läden, da sind viele Hallen, wo Künstler ihre Sachen vertreiben. Da habe ich mal eine Zeit lang gejobbt, dann habe ich als Deutschlehrerin mich versucht, ich habe Reiten mit behinderten Kindern, also so therapeutisches Reiten mit behinderten Kindern ehrenamtlich gemacht. Also so alles Mögliche in dem Jahr.
Und was willst du machen, wenn du dich dann niederlässt, dann wirklich?
Also ich muss dazu sagen, ich bin Schauspielerin mittlerweile geworden, was ich wahrscheinlich schon immer war.
Aber Bühne oder Kamera?
Mehr Theater.
Also richtige Schauspieler.
Naja, darüber lässt sich auch streiten. Aber ja, finde ich auch, das ist ein gutes Handwerk, glaube ich, wenn man mit Theater anfängt. Und ich würde wahnsinnig gerne Impro-Theater dort machen. Und zwar so ein bisschen in den Townships, wenn ich ein paar Sponsoren finden würde, die sich da mit drauf einlassen würden. Weil ich finde, über Kinder und über Lachen kann man wahnsinnig viel erreichen. Also ja, das fände ich eine tolle Sache, weil man braucht keine Bühne, man braucht keine große Technik. Man braucht es schon, also hier bei uns natürlich, ne? Aber man kann einfach sich vor Leute stellen und anfangen, wenn man so die Grundregeln des Impro-Theaters kennt. Und ich fände das einfach eine tolle Sache, weil das bringt Leute zusammen. Und ja, also das wäre so eine Vorstellung, was ich dort gerne machen würde.
Ist das realistisch? Nee, ich überlege gerade, ist das realistisch? Also Impro-Theater im Township, sponsert bei irgendwem?
Ja, also das Ding, es ist alles machbar. Also das ist meine Devise, weil ich habe schon wahnsinnig viel gemacht in meinem Leben. Ich bin eine wahnsinnig optimistische Person, aber ich bin nicht blauäugig. Ich weiß, dass man das natürlich gut durchdenken muss. Man braucht auch Menschen vor Ort, also vielleicht auch mit Sozialarbeitern, mit denen man darüber spricht und wie man das angehen kann. Also ich werde da nicht einfach in so ein Township sagen, hallo, hier ist die Miriam und jetzt legen wir mal los. Also das ist ja auch sehr gefährlich. Aber es wäre für mich einfach ein großer Reiz, es zu versuchen. Und wie, das weiß ich natürlich noch nicht.
Die Frage wäre jetzt gewesen, was hindert dich daran? Ja.
Was mich daran hindert, ist, dass ich meinen Job hier eigentlich auch liebe, dass ich noch nicht 100% bereit bin, alle Zelte abzubrechen und loszulegen nach Südafrika. Ich habe eine ziemlich lustige Historie. Eigentlich wäre ich jetzt in Australien, aber ich glaube, viele Menschen würden gerne nach Australien, aber ich habe es abgeblasen, weil ich doch wieder zurückgekommen bin nach Frankfurt. Und im Moment einfach versuche, mich hier ein bisschen zu erden und ja, ein bisschen im Theaterbereich weiterzukommen, beziehungsweise im Schauspiel überhaupt mich mal wieder ein bisschen mehr zu bewerben und zu gucken, was da zu holen ist. Was ja verdammt schwer ist.
Ist es?
Ja,
ich hab's also nie, ich hab's nie probiert.
Leben also muss es ein anderer Beruf sein.
Ich würde ja gerne mal spielen, aber ich habe irgendwie, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das anstellen sollte.
Okay, dann kommst du einfach mal mit.
Kommst halt einfach mal mit.
Das ist gar nicht so schwer, man muss es einfach tun, das ist das Problem so. Impro-Theater,
Da
gibt es kein richtig und kein falsch.
Ja, aber das stelle ich mir gerade schwer vor, weil ich das glaube ich da so also Impro...
Du bist doch wahnsinnig spontan. Also ich meine, es gibt ganz viele Impro-Formen, wo man auch erzählen darf. Und,
so Publikumsbeschimpfung nach Handke.
Das wäre natürlich nicht schlecht.
ihr nichtsnutzigen, miesen Geizkragen.
Das wär's, ja. Das wäre eigentlich mal wieder was. Nein, also es ist, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, also du bist herzlich willkommen.
Ja, mal gucken. Ich habe gerade noch genug andere Sachen zu tun.
Das denke also ich mir, ja.
Ende nächsten Jahres, wenn alles gut geht, habe ich Ende nächsten Jahres wieder Zeit. Also Ende okay. 2013 habe ich, wenn alles glatt geht, habe ich Ende 2013 wieder Zeit. Wenn alles schief geht, habe ich Ende 2013 sehr viel Zeit.
Das heißt? Oh mein Gott.
Ne, man weiß ja immer nicht so, was
man
passiert.
Man weiß nicht, nee, das stimmt.
Sind die Zeiten, in denen du lebst, sind die dir denn genehm oder hättest du lieber andere? Also würdest du lieber
Nein, also ich muss sagen, die goldenen 20er finde ich auch wahnsinnig aufregend. Aber ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich in dieser Zeit lebe, weil mir einfach wahnsinnig viele Türen offen stehen. Ich kann selbst entscheiden, was ich tue, was es sehr schwer oft macht, weil man so viel entscheiden könnte, wenn man wollte. Und dann, ja, also ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt lebe. Doch, muss ich sagen. Ich glaube, es ist einfach. Man geht in den Flieger, man steigt in den Flieger und hat irgendwo eine tolle Zeit, fliegt wieder zurück, hat hier seinen Arbeitsplatz, ist versichert, hat ein Dach über dem Kopf, hat zu essen, also hat Freunde, hat ein soziales Umfeld. Also ich finde das einfach wirklich, das ist Reichtum für mich.
Ja, klar.
Absoluter. Und ich glaube, so wie ich drauf bin, wäre es sehr chaotisch, glaube ich, früher gewesen für mich. Also ich
wahrscheinlich wärst du gar nicht möglich gewesen.
Vielleicht.
Also
vielleicht.
Das denke ich mal viel eher, weil guck dir einfach Frauenrechte an. Vor 80 Jahren.
Schon an,
ja?
Genau.
Ja, schönen Tag noch. So, also kannst halt mal nee. Vergessen. Ne, so, ja, ich würde jetzt gerne nach Südafrika. Halt die Schnauze! Und dann kriegst du erstmal eine gelangt. Ja? Und dann wird Wäsche, gewaschen. Also das ist schon, ich, ja.
Das nee, ich finde das halt ganz okay. Nee, also muss ich echt sagen, also da habe ich nicht so viel dran auszusetzen. Ich würde nur meine Schulzeit nochmal ändern, weil ich bin eine Freiberuflerin und ich glaube, hätte ich mich früher getraut, wie du jetzt zum Beispiel sagst mit dem Schauspiel, dass du dich das nicht traust. Ich habe mich das früher auch nicht getraut. Da bin ich lieber nach Afrika abgehauen, auf Deutsch gesagt. Das war für mich einfacher, was andere nicht so einfach finden.
Ja, aber dafür warst du in Afrika, das ist doch
Ja, natürlich, so. Klar. Aber ich habe mich nicht getraut, zum Beispiel zu sagen, hier, ich will Schauspielerin werden, weil ich dachte, was wollen die mit mir? Es gibt doch genug andere. Und ich brauchte erstmal ein bisschen Selbstbewusstsein, um dann diesen Schritt zu gehen, um erst zu verstehen, was ich eigentlich will. Und das hat ein bisschen gedauert bei mir. Und das hat es natürlich schwer gemacht, weil staatliche Schulen haben eine Altersbegrenzung und ich wollte auf keine Privatschule, weil das konnte ich schon, dachte ich. Also ich meine, das, was man auf Privatschulen so zum Teil lernt. Ich hoffe, es hören jetzt nicht zu viele Schauspieler zu.
Aber wieso?
Nein, also das Ding ist einfach, eine Privatschule natürlich, also da gibt's wahnsinnig tolle Schauspieler, die von Privatschulen kommen, aber es kaufen sich auf Deutsch gesagt natürlich auch Leute ein, die vielleicht nicht so talentiert sind oder die nicht so das noch, ja, wo
ja,
irgendwas
klar.
fehlt.
Also
ne?
das hast du ja immer wieder.
Das hast du in jedem Beruf.
Ja, aber auch gerade bei Schauspiel, also da gibt's schon sehr viele so private Schauspielausbildungsinstitute.
Genau.
Wo du dann auch immer wieder, also ich mache jetzt seit vielen Jahren was mit Medien und da fallen dann natürlich auch immer wieder Schauspieler auf oder Darsteller, die dann auch, wo du auch denkst so, ja, aber du hast gar nichts. Also du hast nichts, du kannst nichts spielen, du kannst nicht sprechen, du kannst gar nichts. Und trotzdem erzählst du mir, dass du eine Schauspielausbildung gemacht hast. Und wenn du dann ein bisschen fragst, dann kommt eben auch raus, dass es in irgendwelchen obskuren Instituten im dritten Hinterhof war.
Sowas. Ja, und das ist so traurig irgendwie.
Da scheint
ja,
es irgendwie eine ganz, ganz seltsame Szene zu geben von Schauspielausbildern. Ja.
Gibt es auf jeden Fall und da sollte man wirklich aufpassen. Und wenn jetzt ein paar junge Leute, die zuhören, die sich das irgendwie vorstellen können, mal zum Werden später Schauspieler, den rate ich echt, informiert euch gut.
Guckt mal
das
kleine
ist die halbe Miete.
Guckt euch mal den Film Kleine Haie an.
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, der ist echt toll. Also ich meine, so ist natürlich ein Traum, wenn es so läuft, ne?
Ja, aber so läuft's halt nicht. Du bringst halt nicht einfach nur den Stuhl zurück.
Also nein, obwohl es gibt Zufälle. Also ich meine, es gibt schon merkwürdige Situationen, ja.
Ich glaube, für Jürgen Vogel ist es wirklich so ähnlich gelaufen, ne?
Ich glaube auch. Das ist ja ein Quereinsteiger. Und wir haben ja einige Quereinsteiger. Und das finde ich toll. Und die sind wirklich gut.
Ja.
Also, das freut einen dann.
Aber
dass es auch
das mal.
Andere Wege gibt.
Vergesst das mal mit dem Schauspiel. Lernt was Ordentliches.
Genau.
Miriam,
ja, das war mein Problem. Deswegen bin ich da so spät erst dazu gekommen. Ja. Weil ich immer dachte, ich muss was Ordentliches machen. Und da bin ich über die Industriekauffrau dann irgendwann, das über die Altenpflege, bla bla bla.
Altenpflege ist was Ordentliches.
Ja, das ist auch was Ordentliches. Aber über diese ordentlichen Berufe bin ich dann eben zum Unordentlichen gekommen.
Ja, ich finde ja immer, ich propagiere ja immer irgendwie ein Handwerk zu lernen. Egal, was man vorhat, lerne ein Handwerk und dann mach, wo du Bock drauf hast.
Das ist auch Gold wert, wirklich. Ja, also wie gesagt, also, ich merke das
auch an allen Freunden, die ich so habe und Bekannten, die ich habe, die irgendwie Handwerker sind und die jetzt was ganz anderes machen. Dann auch teilweise wirklich so, ne, irgendwie Tischler, die dann Radiomoderatoren geworden sind und sowas.
Ja.
Aber die sind alle so, die haben alle so irgendwie, die wissen, ich kann auch noch was anderes und das kann ich wirklich. Mhm. Und nicht so wie ich hier. Ja, ich kann Radioansager sein und ich kann aber auch beim Film mitmachen. Kann halt jeder, ne, wenn wir mal ehrlich sind.
Naja, der eine besser, ja, es ist ja wie beim Schauspiel, der eine besser, der andere schlechter. Also ich finde, das sind schon große Diskrepanzen zwischen manchen. Also können ist relativ natürlich. Es kann nicht jeder jetzt da hinsetzen und was erzählen.
Aber was ein Tischler kann, kann halt der Tischler. Ne? Das kann ich nicht.
Eben, und das ist toll, ja.
Genau, und das ist echt toll. Das gibt einem so eine gewisse Ruhe. Also ich habe einen guter Freund von mir, sagt auch mal, der baut mittlerweile Computernetzwerke und so. Und der ist auch Tischler. Und der sagt auch mal, weißt du, Holgi, weißt du, warum eigentlich, ich fahre einen Kombi, ja, nicht nur um meine Rechner auszuliefern und sowas, sondern ich fahre auch den Kombi, weil ich ganz genau weiß, wenn mir das hier alles auf den Sack geht, schmeiße ich mein Werkzeug da hinten rein, dann bin ich weg.
Ja, das ist Freiheit.
Cool,
also,
ne?
Ich finde, ja, irgendwie bodenständig, aber irgendwie auch diese Gewissheit, man kann was und das wird eben auch gebraucht.
Genau.
Also das ist eben das Schöne. Also das merke ich immer wieder auf meinen Reisen oder wenn ich unterwegs bin. Wenn du irgendwas gelernt hast, du bist sofort willkommen. Also gerade ein Handwerk, es gibt ja immer irgendwas zu reparieren oder ja, und das bringt auch Leute wieder zusammen. Das ist so toll. Oder wenn du Musiker bist. Das finde ich auch. Das ist so super, wenn jemand ein Instrument spielen kann.
Ja, dann steht er bei mir in der S-Bahn und geht mir auf den Sack, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und eigentlich nur meine Ruhe haben will.
Naja, es gibt immer schwarze Schafe, ne?
Ja. Es gibt immer schwarze Schafe und viele davon spielen Akkordeon. Ne?
Ja.
Miriam, ich habe noch ein paar Anrufe in der Leitung hängen und nur noch 20 Minuten Zeit.
Alles klar.
Ich danke dir.
Ja, danke dir auch.
Gute Nacht, tschüss.
Gute Nacht, tschüss.
Machen wir mal weiter machen wir mal. Oh, mit Matti aus Köln.
Hallo.
Nabend.
Hallo, ich muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Berlin, ich wohne jetzt in Köln.
Das ist interessant.
Also deswegen bin ich genau dein Gegenbild. Du wohnst in Berlin und kommst aus Köln und ich wohne in Köln und komme aus Berlin.
Ich behaupte ja immer, Berlin ist wie Köln, nur ein bisschen weniger herzlich und größer, stimmt das?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Also auch so ein bisschen gammelig irgendwie.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt eine relativ schwierige Zeit gehabt, mich mit der Stadt, mich damit anzufreunden, aber die Stadt irgendwie zu verstehen. Also da muss ich sagen, kann ich noch nicht so viel zu sagen, auch wenn ich schon eine etwas längere Zeit hier bin. Also
seit wann bist du in Köln?
Natürlich, bitte, was sagst du?
Seit wann bist du in Köln?
Seit 2,5 Jahren.
Warum bist du in Köln?
Weil ich hier studiere. Ich studiere an der so bekannten Sporthochschule.
Oh, die Sporthochschule. Mhm.
Genau. Das war eigentlich auch der einzige Grund, warum ich hergekommen bin. Und ich komme aus Berlin-Tempelhof.
Nee, wo du wohnst. Ich wohne in Tempelhof. Und wo wohnst du in Köln?
Wo ich in Köln wohne? Ach so. Ich wohne relativ zentral. Eigentlich, weißt du, wo der Rathenauplatz ist?
Ja.
Genau, da wohne ich.
Cool.
Also voll im Studentenviertel sozusagen.
Ja, sehr schön. Teure Gegend.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn ich da höre, was Leute für das Geld, was ich hier auf den Tisch lege, für riesige Wohnungen in Berlin bekommen, ist das schon krass, obwohl das sich ja auch mittlerweile geändert hat. Aber wird ja auch immer teurer, in Berlin zu wohnen. Deswegen.
Ja, aber da reden, also ne, ich meine...
Es sind auf jeden Fall noch andere Level, ja.
Genau, das sind noch ganz andere.
Also hier muss man einiges auf jeden Fall auf den Tisch legen, um halbwegs ordentlich zu wohnen, muss ich ehrlich sagen.
Und was ist es, das dich bisher daran gehindert hat, mit der Stadt warm zu werden? Weil 2,5 Jahre ist ja relativ lang. Vor allem für so ein kleines Kaff wie Köln. Also.
Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich habe vielleicht auch noch nicht so die richtigen Viertel für mich entdeckt, weil das kann natürlich auch daran liegen, Köln ist ja schon als Stadt sehr zentriert, also ich sag mal, das meiste Leben spielt sich ja schon in einem relativ kleinen Radius ab.
Ja.
Und in Berlin bin ich halt mehr gewohnt, sag ich mal, noch irgendwie weiter die Stadt erkunden zu können, weil ja,
Berlin hat kein Zentrum, ne? Wenn du in Köln bist und genau. wenn du was einkaufen gehst, sagst du, ich gehe in die Stadt.
Genau,
das sagt in Berlin halt keiner, ne?
Genau, das ist halt alles so ein bisschen überlappend. Also in Berlin, was ich halt an der Stadt auch sehr schätze, ist einfach die, finde ich, die Unterschiedlichkeit der Bezirke untereinander, dass ich wirklich in jeden Bezirk gehe und das Gefühl habe, wow, hier ist echt ein anderes Flair, hier ist es irgendwie, wow, hier bin ich irgendwo anders. Also ich kann es am besten Beispiel zum Beispiel von mir sagen, also ich bin jetzt, wenn du in Tempelhof wohnst, wirst du dich ja da vielleicht auch etwas auskennen, da wo der Flughafen ist, also da bin ich eigentlich relativ nah dran aufgewachsen und dann, ich meine, wenn man...
Wo denn, also welche U-Bahn-Halte waren bei dir?
Platz der Luftbrücke,
alles klar.
Genau, ja. Zwischen Platz der Luftbrücke und U-Bahnhof Paradestraße, genau,
okay.
In der Flieger.
Da wohne ich, ja.
Echt, das ist ja witzig, ja, okay. Genau, meine Eltern wohnen da jetzt gerade noch. Aber da ist es ja auch so, wenn ich jetzt einen Kilometer weiter zum Mehring darunter gehe, da ist es ja auch schon wieder ein komplett anderes Leben als in meiner kleinen Familiensiedlung, wo die Kinder auf der Straße mit ihren Fußbällen spielen. Also
na gut, aber wenn du irgendwie von dir aus, weiß ich nicht, wenn du die Venloer rausläufst, da hast du doch denselben Effekt eigentlich auch.
Klar, natürlich. Das ist noch mal vielleicht eine andere Dimension, weil es noch mal ein bisschen kleiner alles
ja,
ist und
stimmt.
Man vielleicht nicht das Gefühl hat, dass man jetzt so weit irgendwie rauskommt. Also selbst wenn ich von hier jetzt, wo ich wohne, nach Ehrenfeld gehe, ist das ein Klacks. Also das ist ja, das ist vielleicht einfach das Gesamtgefühl der Stadt, dass es einfach von der Fläche ein bisschen geringer ist. Das kann auch.
Ja, wenn du Berlin gewohnt bist, ist es halt echt schwer. Also viele Berliner, die ich kenne, kommen auch immer wieder zurück. Also auch die dann irgendwie in andere Städte gegangen sind, beruflich oder so, kommen zurück und sagen auch, das ist alles trotzdem zu klein und zu eng geworden gewesen. Und eine Freundin von mir ist zum Beispiel nach Nordnorwegen ausgewandert.
Frage,
warum, hat sie auch gesagt, ich wollte mal raus aus Berlin, aber ich habe gewusst, wenn ich in Deutschland sein würde irgendwo, dann, also in Deutschland kann ich nur in Berlin existieren und darum musste ich ganz raus. Das finde ich schon ganz faszinierend.
Das kann ich auf jeden Fall sehr stark nachvollziehen. Also ich glaube, man hat wirklich einfach, was du ja vorhin auch schon meintest, viele andere Leute, die jetzt nicht aus Berlin kommen, werden das dann vielleicht ein bisschen als arrogant ansehen, aber Berlin, wenn man daher kommt, ist halt für einen dann die Großstadt und es ist ja einfach so, dass alle anderen Städte sind nun mal kleiner und das heißt, der Vergleich ist ja immer so, dass man in eine Stadt geht, egal wo in Deutschland, die einem um einiges kleiner vorkommt, obwohl der Köln auch 1 Million Einwohner hat, also Köln ist ja auch keine kleine Stadt an sich, aber es ist halt immer dieser Vergleich, den man hat, ne? Und wenn man da aufgewachsen ist, dann ist
In Berlin zu leben ist halt nicht mehr steigerbar von der Größe her, ne? Also da musst du dann ins Ausland für,
ja, das stimmt auf jeden Fall, ja.
Genau. Wo würdest du denn hin, wenn du könntest? Würdest du zurückkommen? Ja.
Das auf jeden Fall auch. Irgendwann mal, wenn ich vielleicht mich mal zur Ruhe setze, also vielleicht mal, wenn ich ein bisschen älter bin und beruflich soweit alles ausgearbeitet habe. Aber ich habe jetzt, ich würde ganz ehrlich zum Beispiel mal gerne in Kalifornien wohnen. Ich habe ein Auslandssemester ein komplettes Auslandsjahr eigentlich gemacht, als ich in der 11. war. Es war in Arizona und da war ich halt zwischenzeitlich auch einige Tage mal in San Diego zum Beispiel in Kalifornien. Und das hat mich eigentlich vom Lebensstil und von der Atmosphäre und vom Flair eigentlich hat mir das sehr zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist natürlich schwer vergleichbar, weil es ist eine komplett andere Gegend, es ist direkt am Ozean gelegen, es ist warm, ist natürlich nochmal was komplett anderes, aber die Lockerheit der Leute dort einfach und ja, das Leben, auch wenn es ein bisschen ruhiger zugeht, aber trotzdem funktioniert, das hat mir auf jeden Fall zugesagt. Also das wäre zum Beispiel auf jeden Fall auch mal ein Traum von mir, dort mal für ein bisschen längere Zeit zu wohnen. Also das wäre jetzt eine Idee von mir.
Ja, hast ja Zeit genug.
Genau. Also das muss ich halt auch dazu sagen. Also ich finde, ich meine, gerade wenn man jung ist, meiner Meinung nach sollte man so viel wie möglich mitnehmen von den Möglichkeiten, die man hat, wo man wohnen kann oder wohnen könnte. weil ja, ich kenne halt auch die perfekten Beispiele, auch wie der Hörer vorhin, ich weiß nicht mehr, der erste, wie er genau hieß, der aus dem Allgäu kam, sein Name entfallen.
Ja, Michael war das.
Egal,
Michael aus Hamburg.
Genau, Michael aus Hamburg, der jetzt in Hamburg wohnt, der aus dem Allgäu kommt, der dann von Leuten erzählt hat, die ja da seit 30 Jahren wohnen und versauern. Und klar, diese Fälle gibt's auch immer wieder von Leuten, ne? Aber ich muss dann halt dazu sagen, klar, wenn man nicht aus seinem Ort rauskommt, dann ja, dann weiß man halt auch nicht, welche Alternativen es gibt.
Aber dann ist man auch nicht unglücklich. Weil man, solange man nicht weiß, welche Alternativen es gibt.
Genau, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß.
Genau,
aber
genau.
Man ist ja trotzdem dumm, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Und ja, vielleicht irgendwann mal seinen perfekten Wohnort findet, auch wenn der dann vielleicht in Nordnorwegen oder so ist. Ne?
Im Zweifelsfall ist es vor allen Dingen Talentvergeudung, was man betreibt. Ne? Im Zweifelsfall ist man vielleicht geeignet, irgendwas Gutes zu liefern für die Menschen. Irgendwas, was den Menschen, ne, so. Also wenn ich nicht irgendwann mal versucht hätte, beim Radio was zu machen, wären viele Witze nicht erzählt worden. Ich bilde mir ein, eine Hörfunkvergangenheit zu haben, bei der die Leute sich amüsieren konnten.
Dann kann ich auf jeden Fall.
Dankeschön. Und das hätte es halt nicht gegeben, wenn ich meinen Horizont nicht erweitert hätte. Ne? Ja. Darum ist es eigentlich wichtig, einen Horizont mal zu erweitern, mal zu gucken, was vielleicht noch möglich ist, weil vielleicht findet man da dann auch ein bisschen mehr Sinn in dem, was man
ja,
tut.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also würde ich zu 100% zustimmen. Und auch das, was du vorhin gesagt hattest, hatte mir auch sehr, sehr zugesprochen, wo es im Prinzip so ein bisschen darum ging, ja, Leute haben oft so diese Träume irgendwie über diese Ideen oder Visionen im Kopf, dass sie vielleicht woanders wohnen wollten, aber ja, irgendwie schreckt man dann doch immer zurück und überlegt und ja, dann sollte man sich halt manchmal wirklich die Frage stellen, so, okay, warum ist es eigentlich nicht möglich? Was hindert mich da dran, ne?
Also Mut. Klar, es ist immer nur der Mut.
Ja,
und natürlich. Wenn du Kinder hast und so, klar, es gibt immer äußere Umstände, die einen auch daran hindern. Aber wenn du jung bist, wenn du alleine bist und wenn du gesund bist, dann fehlt dir einfach nur der Mut. Das ist alles.
Ja, aber ich glaube, es gibt leider sehr viele Leute und klar gehöre ich da sicherlich auch manchmal vielleicht dazu, wo man diese Träume oder Ideen hat, aber die dann nicht umsetzt, ne? Und das ist eigentlich, sind vergeudete Möglichkeiten.
Ja, aber wir sind halt alle feige, ich ja auch. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie besonders mutig wäre, ne?
Bitte? Warum? Das frage ich mich halt immer. Das ist, manchmal, wenn man dann Sachen doch gemacht hat, dann fragt man sich, warum habe ich so lange gezögert?
Der Mensch fürchtet das Unbekannte. Das ist immer so.
Ja,
darum gibt's Fremdenfeindlichkeit, darum gibt's Diskriminierung, so, ne? Also das ist halt letztendlich gründet das alles darin, dass du das Neue und Ungewohnte erstmal ablehnst.
Ja, natürlich.
Und wenn du dann auch noch in deiner gewohnten Umgebung komfortabel existierst, warum solltest du es denn dann überhaupt, ne? Also warum solltest du das opfern oder warum solltest du das aufgeben, wenn du nicht wissen kannst, ob es durch was Besseres ersetzt wird? Kann ja sein, dass es auch schief geht, ne? Und was ich ja absolut wichtig finde übrigens ist, wenn man so Sachen macht, wie du sagst, ja, ich würde jetzt auch gerne nochmal irgendwie ein bisschen in Amerika leben, sowas sollte man machen, bevor man sein erstes eigenes Geld in einem regelmäßigen Job in Deutschland verdient. Weil in dem Moment, das ist mir total oft schon aufgefallen, in dem Moment, wo du dann hier irgendwie mal einen Vertrag hast und einen ganz normalen Job hast und 9-to-5 arbeiten gehst oder so und regelmäßig eine bestimmte Summe Geld auf deinem Konto ankommt, die vielleicht auch noch mehr ist, als du als Student verdienst irgendwo, das korrumpiert dich so sehr, dass du genau das denkst, nämlich, ach ja, wieso, mir geht's doch eigentlich jetzt gut, was soll ich denn da jetzt noch das Risiko eingehen?
Dann ist man noch mehr gebunden.
Genau, darum finde ich es echt wichtig, solche Stunts zu machen, bevor man sich irgendwie in dieses Hamsterrad Erwerbsarbeit begibt.
Auf jeden Fall, das stimmt. Ja.
So, jetzt habe ich dich wieder agitiert. Sehr gut, Agitation. Ich mache ja gerne Agitation. Eigentlich bin ich ja nur hier, um Agitation zu betreiben. Das mit dem Amüsement ist nur so ein Vehikel. Ich habe nämlich noch zwei Anrufer, die würde ich gerne noch zu Wort kommen lassen.
Kein Problem. Ja, wenigstens haben noch ein paar Leute angerufen. Ich hatte mich am
Anfang, das war's ein bisschen
am Anfang
mau,
der Sendung hatte ich mich sehr gewundert, weil ich hatte das Thema vorhin im Internet kurz, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, im Internet kurz gesehen. Und fand es eigentlich wirklich sehr interessant, deswegen war ich etwas verwundert, warum
weiß
so wenig Leute angerufen haben.
Weiß der Geier, was gerade im Fernsehen läuft, das ist ja manchmal auch davon abhängig. Oder kann auch schon
Radio sowieso entspannter.
Ja.
Kann man sich besser konzentrieren.
In der Tat. Ich danke dir, Matti.
Jo, schönen Abend noch, ne?
Tschüss.
Jo, bis dann, ciao.
Und als nächstes haben wir den Malte aus Oldenburg. Hallo Malte.
Holger. Boah, jetzt hänge ich über eine Stunde in der Leitung.
Willst du dich beschweren? Dann kann ich dich auch direkt zu unserem Beschwerdeanruf beantworten stellen. Den kannst du anschreien, da antwortet auch keiner.
Jetzt bin ich fast müde.
Ja. Du wohnst in Oldenburg. Wohnt man in Oldenburg gut? Ich habe in Oldenburg mal ein Mädchen geküsst.
Ach, ja, Oldenburg hat schon ein Mädchen, aber...
Annegret hieß sie.
Auch nicht viele. Oldenburg ist ja auch eine Studentenstadt.
Ist das gut oder ist das...
Da muss ich nochmal zu der Buchhändlerin sagen, die Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg.
Oldenburg hat eine Universität?
Ja, merkt man eigentlich gar nicht so.
Nur weil Oldenburg so klein ist, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Nee, 150.000 Euro an Einwohner.
Nee, das ist gar nicht klein. Ich hab irgendwie das Gefühl, als wäre Oldenburg kleiner gewesen. Aber ist auch 15 Jahre her, dass ich da war mal.
Oh. Ja, das hat sich ja eigentlich nicht verändert. Oldenburg ist eigentlich eine der wenigen Städte, die noch Zuwachs haben in Deutschland.
Mhm.
Und sehr geliebt wird von Familien und deswegen will ich hier weg, weil ich bin Single und alleine und jung, noch einigermaßen jung. Also es ist wirklich für mich ist Oldenburg die Hölle, sag ich mal so. Für Familien mag es eine schöne Stadt sein, aber Langeweile hoch 10, kein kulturelles Angebot, ja, aber wirklich für nicht für junge Leute, nee.
Wo willst du denn dann hin?
Ja, gute Frage.
Danke.
Hamburg wäre geil, aber Bremen ist auch besser. Also
was hindert dich?
Kulturellen Angebot wirklich für irgendwelche Leute, die mal irgendeine Band sehen wollen oder irgendwie sowas. Die ziehen alle an Oldenburg vorbei, weißt du. Das ist wirklich eine... Diese Stadt besteht nur aus Beamten, Spießern und...
Studenten.
Also du kriegst es eigentlich nicht mit, dass... groß und das also die Uni ist gar nicht so klein, aber du merkst es einfach nicht in dieser Stadt. Ich habe da mit anderen Leuten drüber geredet, zum Beispiel Göttingen oder Aachen sind auch Studentenstädte, die eigentlich eine ähnliche Einwohnerzahl haben wie Oldenburg. Und da merkst du es, Göttingen hat natürlich auch eine größere Universität als Oldenburg, aber nee. Also ich bin hier bald weg, so, und darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Nochmal über Alexander Kluge.
Das schweift jetzt zu weit aus, weil der Hassan hängt noch in der Leitung. Der Hassan hängt noch in der Leitung und den Hassan würde ich auch noch ganz zu Wort kommen lassen. Du hast hier was gemacht? Stichworte, ja.
Ja, ich bin ja auch schon seit einer Stunde.
Ja, das Leben ist manchmal halt kein Wunschkonzert.
Nee, ne?
Was hindert dich denn daran, Oldenburg zu verlassen?
Moment eigentlich nicht mehr viel. Also ich bin an dem Punkt angekommen, dass ich sage, also ich bin mein Leben noch nicht aus Oldenburg rausgekommen. Also ich habe hier immer gewohnt, meine Eltern, ich bin ein gebürtiger Oldenburger, meine Eltern sind gebürtige Oldenburger und also ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, da sage ich, nee, ich will hier weg und vielleicht suche ich noch wieder das Extreme in die Ruhe hinein, aufs Land.
Auf welche Weise sorgst du nur für deinen Lebensunterhalt?
Ja. Soll ich es wirklich sagen?
Naja, sonst würde ich ja nicht fragen, oder?
Okay. Ja, das ist dann das gute Amt.
Ja gut, aber dann ist es auch letztlich wirklich egal. Wo du Stütze kassierst, ist halt wirklich egal, ne?
Ja. Und das ist eigentlich, was mich noch viel festhält überhaupt. Und an meiner Einzimmerwohnung festhält. In einem Stadtteil von Oldenburg, der wirklich nicht der netteste ist. Ich würde sagen mal das Neukölln von Oldenburg, um das mal so zu vergleichen. Aber also so schlimm wie in Neukölln kann es glaube ich auch nicht sein hier in Oldenburg.
Neukölln ist nicht schlimm.
Nicht schlimm?
Nee. Das ist Quatsch. Das schreiben die Zeitungen gerne, damit sie irgendwas zu schreiben. Neukölln ist nicht schlimm.
Ja. Nee, aber das ist dann wirklich schon eine düstere Ecke hier in Oldenburg und direkt an der Straße, an der Ausfallstraße, so suburbmäßig.
Was ist denn passiert?
Die Vorstadt Hölle und und Einzimmerwohnung und dann die Miete vom Amt, ne? Also
was ist denn passiert, dass du nicht selbst für dich sorgen kannst?
Ja, das ist eine Krankheitsgeschichte dann auch. Aber ja, Oldenburg ist nicht meine Traumstadt wirklich.
Absolut. Wie ist denn das eigentlich, wenn du Stütze kriegst und umziehen willst? Also wenn du jetzt sagst, so, ich würde gerne mein Glück in Berlin versuchen, darfst du dann einfach umziehen oder sagen, ja, nee, so nicht, Freundchen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ob das geht. Ich glaube aber da, ja, also ich muss sagen, auch Berlin wäre mir dann ein Stück zu groß, glaube ich, und da würde ich verloren gehen. Und das ist mir dann auch wieder zu stressig. Und Oldenburg, also wer Oldenburg kennt, das ist ja dann die behütete Kleinstadt. Und wenn du dann in den Großstadtdschungel dann nach Berlin ziehst oder weiß ich was, wäre das, glaube ich, auch wieder was ganz anderes. Aber es gibt, glaube ich, auch so Alternativen, so einfach, oder sagen wir mal so, bei mir ist es einfach so, ich will einfach raus aus meiner angestammten Umgebung, wo ich jetzt seit, solange ich denken bin, eigentlich. Ich bin jetzt, also mein Elternhaus ist im Grunde genommen ein Stadtteil weiter entfernt und also im Grunde genommen bin ich noch nie, also ich...
Ja, du bist noch nie rausgekommen, hast du gesagt. Aber wo willst du hin, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, weil mir läuft gerade die Zeit davon.
Ja, gut. Kommt Zeit, kommt Rat, kann ich im Moment nicht sagen.
Tja.
Aber ich weiß, dass ich was anderes will und ich will einfach was anderes und ich bin jetzt 10 Jahre in dieser Einzimmerwohnung und in diesem Stadtteil und es reicht.
Ne, dann finde raus, wo du hin willst. Ja, dann finde raus, wo du hin willst.
Drück mir die Daumen, Holger, dass es klappt und
ja, dazu musst du wissen,
noch deinen nächsten Anruf an.
Dazu musst du wissen, wohin du willst. Ansonsten klappt das nie.
Doch, irgendwo anders hin.
Das reicht nicht. Ja, also das ist kein echtes Ziel. Das ist das Problem. Du weißt nur, wo du nicht sein willst, aber du weißt nicht, wo du hin willst. Da musst du dir echt was ausdenken.
Vielleicht ist es ein guter Einwand von dir.
Das ist jetzt die Hausaufgabe.
Heute Nacht mal drüber nachdenken.
Das ist jetzt die Hausaufgabe. Ja? Nächstes Mal, wenn du anrufst, präsentierst du mir 3 verschiedene Orte, an denen du es auch aushalten würdest. Und dann reden wir drüber, an welchen du gehst.
Okay, wunderbar.
Nacht, Malte.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Und das letzte Wort erteile ich Hassan aus Frankfurt. Hallo, Hassan.
Hi.
Hassan, lebst du gerne in Frankfurt?
Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen musste rennen, um meine Bahn zu bekommen.
Wie siehst du denn aus? Bist du gerannt?
Nee, meine letzte Bahn ist gerade gefahren, deswegen musste ich hier nehmen. Ja, sonst hätte ich ein paar Kilometer zu laufen.
Das ist Frankfurt. Wo wohnst du da?
In Ginnheim.
Oh ja, da hast du ein paar Kilometer zu laufen.
Ja, ich war spazieren vom Hauptbahnhof und das ist schon ein Stück.
Ja.
Ja, wie gefällt mir Frankfurt? Oder ob mir Frankfurt gefällt, war die Frage, ne?
Ja.
Ja, mir gefällt Frankfurt. Frankfurt ist schön. Frankfurt ist eine Bankenstadt. Frankfurt ist eine Metropole, kennt man ja.
Mhm.
Einerseits. Andererseits gefällt sie mir aber auch nicht.
Weil nämlich jetzt die Bahn nicht mehr fährt.
Unter anderem, ja. Nein, es ist so, auf meinem Weg zur Arbeit, zur Uni zum Beispiel, nach Darmstadt, ich studiere in Darmstadt, habe ich ja immer einen bestimmten Weg und ihr geht über den Hauptbahnhof und da sieht man zum Beispiel auch schon mal die ganzen Obdachlosen und die armen Menschen und so weiter. Und denke ich mir, was ist das für ein Kontrast,
Ist der aber auch extrem, der Kontrast. Also in Frankfurt sehen die Fettigen, die sehen in Frankfurt noch fettiger aus. Das ist echt krass, ist mir auch mal aufgefallen, ja.
Ja, also das ist auch das, was die Leute sagen, wenn die in Frankfurt ankommen. Wie zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, der aus Darmstadt hergezogen ist, der hat dann gesagt, wie hässlich ist denn diese Stadt? Aber das ist auch klar, weil er über den Hauptbahnhof fahren muss,
ja.
Wenn er ankommt. Und ja, es ist ja nicht nur hier, nicht nur am Hauptbahnhof, so ist ja verteilt in der Stadt.
Ja, wobei, also schon Hauptbahnhof und Konstabler Wache fand ich auch immer echt krass, ey. Da liegen dann die Leute eben einfach in ihrer eigenen Pisse rum, wo am anderen Tag Wochenmarkt ist. So.
Ja.
Hammer.
Das sollen jetzt vielleicht diejenigen, Wahnsinn, die das hören, nicht falsch verstehen oder so, aber es ist halt einfach dieser Kontrast, der mir zu krass auffällt einfach.
Kann,
nur
ich, kann ich verstehen. Das zieht einen auch runter. Ich meine, weil du, das ist, man versteht es ja auch nicht wirklich. Also.
Ja, gerade hier in dieser Stadt, weil es ja so ein
stinkreich.
Ja. Ja. Stinkreich und dann aber auch stinkarm, sag ich mal. Ja. Ja.
Wo würdest du lieber leben?
Ja, das war eigentlich sehr gut gesagt von dir eben. Der Satz, du sollst nicht nur wissen, wo du nicht leben willst, sondern wo du auch hin willst. Mhm. Beim Vorredner eben.
Ja.
Ich möchte zum Beispiel nach Kanada oder nach Amerika.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Also ja, ist tatsächlich ein großer
Unterschied. Dass ich mir da noch nicht sicher bin.
Aha. Also weil es ist ja wirklich ein Unterschied. Die Kanadier sind ja ein wesentlich entspannteres, wesentlich weniger ängstliches Volk als die Nordamerikaner. Also es ist halt ein ganz anderes Land halt, ne? Anderes Land, andere Soziokultur.
Also. Ich würde halt gerne nach Kanada, weil da noch die Natur noch sehr, sehr präsent ist, sag ich mal.
Mhm.
Also grüne Landschaften und so. Darauf stehe ich. Ja. Amerika aber auch deshalb, weil ich einfach mal wissen will, wie es dort wirklich ist. Ja? Nicht nur so ein Fernsehen, so, was man ja kennt, sondern einfach mal so dieses amerikanische Feeling erleben, dort vielleicht arbeiten, also mit Sicherheit arbeiten, wenn ich dort
auskomme. Studierst du da was Angemessenes?
Ich studiere Informatik.
Ja, das passt, das ist gut.
Ja, und ja. Aber dann denke ich mir, also das ist einerseits, andererseits denke ich mir, warum eigentlich irgendwo anders hin, wenn das Leben oder die Welt sich dadurch doch gar nicht ändert?
Deine Welt wird sich aber dadurch ändern und nur um die geht's.
Ja, meine. Ist halt die Frage, ob ich da vielleicht nicht ein bisschen zu emotional bin, aber ich denke mir, was bringt es mir, irgendwo wegzugehen, nur weil es einem dort gerade nicht gefällt, persönlich. Sein eigenes Leben, durch das man irgendwo...
Also was du eben machst, wenn du woanders hinziehst, du nimmst dich selber immer mit. Ne? Und wenn du das Problem sein solltest, wirst du das so nicht gelöst kriegen. Und mit diesem schlauen Satz muss ich dich jetzt leider in die Nacht entlassen. In 1,5 Minuten wird nämlich die Sendung automatisch beendet.
Ah, okay. Alles klar.
Hassan, ich danke dir. Ruf wieder an, bitte.
Okay, mach ich.
Gute Nacht. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Das war die Late Line. Morgen gibt's wieder eine Late Line. Dann mit Caro Corneli. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding.
Enjoy. Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 Unser Ding.
Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.